Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Hum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und wir haben heute, das haben wir unlängst feststellen dürfen, ein Jubiläum. Und was macht man bei einem Jubiläum? Man feiert so ein bisschen, wir haben uns kalte Getränke hingestellt. Ich erinnere mich, vor langer, langer Zeit habe ich mal Spekulatius bei einer Folge gegessen und habe hinterher mächtig einen auf den Deckel gekriegt. Deswegen habe ich meine Snackbox nicht ausgepackt. Aber es kommen zwei, drei Sachen zusammen bei diesem Jubiläum. Und zwar nicht nur, dass wir ein Jubiläum heute feiern, habe ich erwähnt, dass wir ein Jubiläum haben, mit der 100. Velosnack-Folge, sondern kurz vorher ging eine Kiste auf. Müsst ihr euch jetzt bitte einmal so Knirsche vorstellen. Und aus dieser Kiste drang eine Stimme zu uns, zu mir, und sagte, hi, wie geht's denn? Och, ihr habt ja heute bald Jubiläum, ich würde mal gerne wieder mitmachen. Und die Konfettikanone ging los, Luftschlangen fliegen durch die Luft, wildfremde Menschen lagen sich nicht in den Armen, weil es ist immer noch Pandemie, aber sie hätten sich sonst auf den Armen gelegen. Und aus diesem besonderen Grund möchte ich heute nicht nur ganz, ganz herzlich in Essen den lieben Herrn Timmer für heute begrüßen, sondern
Hi.
Ja, sondern ich möchte vom tiefen meines Herzens, auch wenn das sehr melodramatisch klingt, die allerliebsten Grüße, die brauchen jetzt etwas länger, losschicken, Richtung Norden, Richtung Norwegen, Richtung Stavanger, Richtung Markus, der uns seit langem wieder begrüßt und deswegen ist die Freude umso größer.
Schönen guten Abend euch beiden.
Ja, und den Hörerinnen und Hörern.
Herzliche Grüße aus Norwegen.
Und die Hörerinnen und Hörer, die jetzt hast du vergessen, die hören ja auch zu.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Ja, erstmal in die Übung kommen. Es ist so schön, dass du auch mal wieder da bist. Also nichts jetzt, Herrn Timmer, ne? Also nicht, dass es jetzt falsch ankommt, ne? Aber so. Ja, gut. Puh, Kurve nochmal gekriegt. Schön. Die obligatorische Frage dann natürlich, wie geht's dir?
Oh. Gut.
Gut.
Gut, ja. Ja, wieder. So, ja, doch. Das ist ja auch eigentlich der Grund, warum ich sozusagen gesagt habe, Mensch, man könnte ja auch mal wieder mal Hallo sagen. Also einfach ein Grund, weil so in den letzten Jahren ziemlich viel Krams passiert ist und ich habe da gerade das Gefühl, dass irgendwie ein Fehler in der Matrix ist und ich wieder sozusagen so wie bei Monopoly zurück auf Start gehe. Mhm. Und ich irgendwie gerade so in ungefähr eine Situation bin, wie vor 5 Jahren ungefähr, als ich dann auch so oft gehört habe, wobei ich dann noch ein paar Folgen kam, aber ja, genau.
Hast du denn auch die 4.000 Euro mitgenommen, als du mal losgegangen bist beim Monopoly?
Die habe ich liegen lassen. Die.
Idiot!
Die habe ich ins Gesundheitswesen gesteckt.
Ja.
Genau.
Ja, aber das ist sehr schön. Du fährst auch wieder mehr Fahrrad als, oder sagen wir so, du fährst wieder Fahrrad mehr als in den letzten Jahren zuvor, wenn ich das richtig
mitbekomme. Ja, das ist ja wirklich der Punkt. Ich habe gerade mal geschaut, ich war doch noch mal im März 2017, bis dahin bin ich noch dabei gewesen, was aber sozusagen ja eigentlich nur ein Jahr von den letzten 5 Jahren ist, aber die letzten 5 Jahre waren eigentlich so radtechnisch ziemliches Desaster. Bis letzten Spätsommer, als ich auf der Waage stand und gedacht habe, scheiße, jetzt musst du aber endlich mal in die Gänge kommen und musst das Ruder rumreißen. Und sagt erstmal ihr, wie es euch geht, und dann kann ich mir erzählen, was in den letzten 5 Jahren passiert ist. Ich kann der Opa mal vom Krieg erzählen.
Also wenn einer hier die Rolle des Opas hat, dann bin ich das wohl. Timmer, du hast eben noch einen Berg hochgehechelt, zumindest virtuell. Dementsprechend geht es dir ausgepumpt.
Ja, genau. Ich bin noch so ein bisschen mit hohem Puls hier am Tisch sitzend, aber es geht schon wieder. Ich habe mich kurz vorher nochmal aufs Rad gesetzt, also virtuell, und wollte eine Runde fahren. Und ich hatte erst überlegt, ob ich das auch während der Aufnahme weitermache, aber dieses Rad ist doch relativ laut. Also,
was genau ist laut? Und was für ein Rad? Das musst du ja auch direkt mal sagen.
Das Kickerbike. Und das, was genau, das ist irgendwie der Motor oder was das ist. Auf jeden Fall das Ding, was man da antreibt.
Du fährst also
mit E-Unterstützung. Ich weiß nicht genau, wie die das gelöst haben.
Du fährst ein Kickerbike mit E-Unterstützung? Du hast einen Motor da dran?
Genau, ein Pedelec.
Ja. Das erklärt einiges, diese Leistungen, die nicht so, wie soll man sagen, mir nie ein ganz geheuer waren. Aber jetzt schließt sich der Kreis und die Informationen liegen auf dem Tisch.
Ja.
Gut. Mir geht's wieder gut. Also man muss vielleicht kurz dazu sagen, dass wir eigentlich schon eine Aufnahme geplant hatten Ende letzter Woche. Die habe ich dann kurzfristig abgesagt, weil ich an dem Tag geimpft wurde. Und ich habe das vorher, natürlich habe ich das vorher gewusst, ein paar Tage. Und dementsprechend hatte ich Bescheid gegeben, weil ich hatte so die Sorge, wenn man so Verpflichtungen vor allen Dingen zu dritten Termin angeht, dann möchte man das ja auch, man setzt dann vieles dran, um es zu ermöglichen. Und ich war nicht sicher, wie ich so eine Impfung vertrage. Und im Nachgang war ich auch froh, dass ich das abgesagt habe, beziehungsweise, dass wir es verschieben konnten. Weil ich glaube, an dem Abend wäre ich wirklich nicht, also wäre ich irgendwie im Kopf nicht in der Lage dazu gewesen, weil ich einfach doch ein bisschen schummrig im Kopf war. Und also noch schummriger als sonst. Und insofern alles gut. Aber sonst ist jetzt wieder alles besser. Also 2 Tage ungefähr, 1,5 Tage hat es mich niedergehauen und dann ging es aber genauso schnell bergauf, wie es bergab ging. Wie so oft im Leben. Vielleicht darf ich noch eine kurze Einschub machen. Wir haben ja jetzt auch ein paar Hörer, du sagtest eben, Markus, du warst ab 2017 März, wenn ich das richtig gehört habe, nicht mehr dabei. Vielleicht mal kurz zur Einordnung für die Neuhörer, die wir haben, weil seitdem sind ja doch noch ein paar dazugekommen. Dieses ganze Projekt Velo Home, was wir jetzt hier haben und was wir seit Jahren irgendwie so aus Spaß an der Freude und für uns und für euch durchführen, fand ja seinen Anfang vor 8 Jahren damit, dass ich, glaube ich, bei Twitter rumgefragt habe, wer will einen Fahrradpodcast mitmachen? Und du einer der Ersten warst, die gesagt haben, ja, ich kümmere mich um die Technik und so weiter. Das führte dann dazu, dass ich mit dem Chris angefangen habe, den Velo Race aufzunehmen. Und ich glaube, so ab Folge 6 oder 10 oder 16 oder so haben wir dann mal eine Folge gemacht zu dem damaligen London, Edinburgh, London von dir. Wo ich jetzt noch gute Erinnerung daran habe, wie du deinen Bianchi Oltre 2 nachts in den schottischen Highlands mit Kabelbindern flicken musstest. Wenn ich das richtig erinnere. Ja,
also es war Folge Nummer 5 am 25.07.2013, wo ich das erste Mal dabei war.
Okay. Und aus diesem.
Aber ich muss sagen, ich habe mich nicht erinnert, dass wir quasi mit London, Edinburgh, London eingestiegen sind. Aber
ja, und da hatten wir gedacht, ach, das hat ja Spaß gemacht und die Resonanz war ganz gut. Und dann haben wir quasi dieses zweite Format, den Velo Snack. Die wenigsten wissen, Velo Snack geht auch darauf zurück, weil Snacken aus Norwegen kommt. Also der Name hat dann auch noch immer diese Wurzel. Und ja, dann haben wir das ein paar Jahre gemacht. Der Herr Timmer, wir sagen heute Herr Timmer und Herr Hoff, damit ihr wisst, von wem gesprochen wird und damit der Markus uns richtig ansprechen kann. Der Herr Timmer war dann auch 1-2 Mal zu Gast. Und als du dann aus mehreren Gründen gesagt hast, hey, ich muss mal ein bisschen mich zurückziehen, ich kümmere mich nur noch um die Technik, weil das hast du nach wie vor die ganze Zeit gemacht, hat der Herr Timmer sozusagen die Rolle eingenommen. Und ja, heute sind wir mal zu dritt und das ist sehr schön. Nur kurz für die, die es nicht wissen, abgerissen das Ganze.
Genau. Ich glaube, das fing bei mir an mit Mallorca 312, wo ich da einmal um die Insel gefahren bin und davon erzählt habe.
Genau, das war bei dir der Anfang. Also, wenn ihr irgendwann mal hier zu Gast seid und spricht über irgendeine besondere Veranstaltung, passt auf. Stellt euch nicht zu kompetent an. Das könnte Schlimmes passieren. Ja, dann erzähl doch mal, Markus, du hattest das eben so ein bisschen angedeutet, wie es war.
Genau. Und
was du erzählen möchtest.
Nee, und ausgestiegen bin ich ja dann damals eigentlich, weil ich nicht mehr zum Radfahren gekommen bin und dann dachte ich mir, über Radfahren reden und selber nicht mehr Radfahren ist ja eigentlich totaler Quatsch. Ja. Und gekommen oder passiert ist, und das ist so das ist grundsätzlich eine Sache, die viele Leute, die viel trainieren, sage ich mal, eigentlich interessieren sollte, ist halt, dass ich Vorhofflimmern bekommen habe. Das ist so eine Art Herzvorkammerflimmern. Und ja, Ursache dafür ist so grob gesagt Überbelastung, Stress. Es gibt dann meistens sozusagen vielleicht irgendeinen Auslöser, der das Ganze dann so zum Wippen bringt und zum Auslösen bringt. Aber insgesamt denke ich, habe ich halt ich war ein bisschen am Limit körperlich gesehen. Also habe ich gut gefühlt, ich habe viel trainiert, ich habe extrem Gewicht verloren gehabt und habe dann eigentlich im Januar 2015, ich weiß noch genau, ich habe trainiert, war auf Swift unterwegs damals schon. Und, nee, 16 war das. Ja, doch, genau, Anfang 2016. Januar 2016. Und mein Puls raste nach oben und ich dachte mir, ach, hier Pulsgurt und hier Bluetooth-Verbindung, bestimmt wird da irgendwas nicht in Ordnung. Hab den Gurt abgemacht und habe halt weiter trainiert. Und das war allerdings doch nicht so, sondern es war halt dieses Rohrflimmern, was relativ weit verbreitet ist eigentlich unter ja, so Radsportlern oder Leuten, die viel so Ausdauersport machen. Mhm. Und man vermutet bei mir, dass es vielleicht eine Lungenentzündung war, die sozusagen, also man hat dann beim Röntgen Rest einer Lungenentzündung gefunden, dass irgend sowas quasi dann der Auslöser war. Ich war runter auf 5% Körperfettanteil, also da war auch, wenn du jetzt eine Lungenentzündung hast, hat der Körper quasi auch nicht mehr selber viel gehabt und ich habe das irgendwie vielleicht gar nicht so richtig gemerkt, habe halt trainiert und habe dann halt da Vorflimmern gekriegt. Das ist grundsätzlich gar nicht lebensgefährlich, das ist halt nur einfach extrem unangenehm, weil du einen hohen Puls hast, also der den ganzen Tag bei 160, 170 liegt und wenn du das auf Dauer hast, tust du natürlich dein Herz
Das ist wie ein übertakteter Motor, ne?
Ja, der wird dann irgendwann schwach, sozusagen, also über Anstrengung. Und ich weiß auch noch, ich habe Situationen gehabt, weil ich habe das mehrfach bekommen über einen längeren Zeitraum, wo ich einfach auf dem Sofa saß und mir ist schwarz geworden. So, also einfach so, weil dann irgendwann Nachmittag einfach ging nichts mehr. Mhm. Oder ich musste dann teilweise mittags nach Hause vom Büro und konnte nicht mehr. Und ja, wenn das mal so interessiert, also Vorflimmern gibt da so grob gesagt 3 Ausstiegsvarianten oder 4, wenn wir jetzt, sage ich mal, Sterben noch dazu nehmen, aber man stirbt eigentlich nicht dran.
Nicht wirklich eine Option.
Exitus ist immer eine Option, immer.
Ja, immer. Vielleicht nicht die beste, aber auf jeden Fall die wirksam.
Ja, ist sehr effektiv, was an der Jetzt, jedem, der jetzt gerade irgendwie jemand verloren hat, Entschuldigung, dass er, also ja.
Nee, die ersten, also ich habe es bekommen und dann ging das auch von alleine wieder weg nach 10 Tagen. Mirakulös. Keine Ahnung, verschwand einfach wieder. Merkst deinen Puls und denkst, oi, das ist ja doch recht gleichmäßig und alles unter Kontrolle. Und fängst an mit der Sport zu machen und denkst so, yeah, cool, alles überstanden. Und dann so 2-3 Monate später passiert es wieder. Und dann denkst du, ach Mist, hast du jetzt zu viel trainiert, hast du viel Kaffee getrunken, hast du zu wenig geschlafen. Keine Ahnung. Ich habe nie einen konkreten Auslöser rausgekriegt. Mhm. Ging das von vorne los. Ich weiß nicht, nach 2 Wochen war das auch wieder verschwunden. Und dann geht es wieder eine Weile gut. Und ich muss dazu sagen, 2016, ja, genau, war ich einfach wirklich top. Eigentlich bin ich in das Jahr top trainiert und das Jahr gestartet. Ich hatte wirklich runter auf was knapp über 70 Kilo, was für mich extrem niedrig ist, niedriges Gewicht ist. Ich wollte immer vorne eine 6 stehen haben und habe mich da selbst hingepeitscht fast, aber das war halt einfach zu sehr am Limit. Und ich habe früh 100 Kilometer gemacht vom Frühstück mal und habe früh immer trainiert und das war einfach, das lief alles rund. Ich war da auch gerade Anfang 2016 auch Single, da hatte man also auch viel mehr Freiheiten, sich da auf sein Training zu konzentrieren. Und
wir haben uns auch im Sommer 16, glaube ich, gesehen, ne? Kann das sein?
Das kann sein, ja.
Ja, ja. Da warst du nämlich auch wirklich, wirklich, also zumindest, also ne, es macht einen körperlich sehr, sehr fitten Eindruck. Ob das, ne, ob das jetzt im Endeffekt dann gesund war, das steht jetzt auf einem anderen Blatt, aber.
Genau. Das ist eben genau der Punkt, right? Also auf deiner Seite habe ich mich wirklich fit gefühlt. Oder war fit so, leistungstechnisch, aber das war halt einfach, denke ich, ein Ticken zu viel. Ja, und dann ging das halt los, dass ich ein drittes Mal das Vorflimmern bekam und das ging dann nicht mehr weg. Und da gibt es dann was, und das kann sein, das haben wir vielleicht sogar schon in einer der letzten Episoden damals 2016, 2017 geredet. Da wirst du zu Recht geschockt.
Das erinnere ich noch sehr genau, weil du ich erinnere die Situation, wo du beschrieben hast, dass du in einem, ihr wart, glaube ich, zu viert oder fünft. Und genau. Ich sag mal so, du hast den Altersdurchschnitt dieser Veranstaltung extrem gesenkt, wie ich das in meiner Erinnerung noch hatte.
Ganz genau, ganz genau. Es waren halt eigentlich alles alte Leute. Das kriegt man auch oft im hohen Alter, sag ich mal. Mhm. Und das Geile ist halt, das ist eine Behandlung, die zwar mit Vollnarkose ist, also man braucht einen Anästhesist, aber die dauert nicht lange. Also du kriegst kurz Vollnarkose, dann kommen die mit einem Elektroschocker, starten dein Herz neu und dann wachst du eine Viertelstunde später wieder auf. Mhm. Aber dadurch, dass sie einen Anästhesist dafür brauchen, machen die das nicht eins und eins, sondern die haben dann bei uns im Krankenhaus quasi einen Tag, wo die sagen, hier früh um 8, 5 Mann, und dann geht das so am Fließband, dass der Anästhesist quasi dann nicht immer einzeln zu irgendwelchen Terminen kommt, sondern ist er da und dann geht das zack durch. Das heißt, früh um 8 bist du da, mittags fährst du wieder nach Hause.
Aber schon hinter...
Du warst jetzt gerade weg, Herr Timmer, bitte. Hallo? Bin ich der Einzige, den man nicht mehr hört?
Nö, ich höre dich, Christian.
Okay. Herr Timmer, bitte nochmal. Okay, der Herr Timmer scheint weg zu sein, obwohl ich ihn noch in der Leitung habe. Komisch. Ich möchte jetzt auch nicht den Falschen abschießen. Timmer, hören Sie mich? Okay. Nein, wir können ihn nicht hören.
Ah, jetzt.
Jetzt. Entschuldigung an die
Hörer. Strange. Keine Ahnung.
Also deine Frage war?
Meine?
Ja, du hast eine Frage gestellt, die wir nicht gehört haben.
Genau, ob das alles zeitgleich dann stattfand. Also wenn 5 Leute da waren, ob die zeitgleich zurechtgeschockt wurden oder nacheinander?
Nee, nacheinander. Aber das sind alle gleichzeitig quasi, mussten um 8 da sein und haben dann
ein Bett gekriegt. Ich stelle mir vor, wie die in Reihe geschalten werden, weißt du, wie so Akkus. Der eine da. So, ihr 5 nehmt euch jetzt mal an die Hand. Wir machen das jetzt in einem Aufwasch. Das soll ja jetzt auch effektiv laufen. Alle werden.
Ja, da kriegt ein Stromkabel in diese linke Hand. Ja.
Autobatterie für jeden.
Und statt dem Anästhesist kommt der Elektriker.
Ja.
Oder ein Automechaniker. Ja, gut.
Ja, genau.
Oder der Abdecker am Ende.
Ganz genau. Nee, also wird schon eins und eins gemacht, aber wir sind alle um 8, mussten wir da sein und kriegten dann da unser Bett und unsere Krankenhauskleidung. Und dann geht es da irgendwie mit dem ersten los und wie gesagt, Mittag um 12 kommst du eigentlich, dann bist du wieder auf dem Weg nach Hause. Genau, und das habe ich 2-mal gemacht. Dummerweise war das teilweise recht lange Wartezeit und beim 2. Mal ist die Überweisung quasi da in diese Poliklinik verschwunden. Das heißt, ich habe dann mal so nach 4 Wochen angerufen und gesagt, hier, ich sollte eigentlich bei euch auftauchen. Aber ich habe keine Einladung gekriegt und die so, nö, wir haben nichts gekriegt. Und das war wirklich, da habe ich, glaube ich, 2 Monate lang dieses Flimmern gehabt. Da habe ich mich dann auch krank schreiben lassen, weil ich konnte sich irgendwann nicht mehr konzentrieren, weil du einfach kaputt warst Mittag. Und dieses Hin und Her und dieses Auf und Ab, das war halt mental auch sozusagen, also wenn du einen Fuß brichst, dann weißt du irgendwie, da bist du irgendwie dagegen gerammelt oder irgendwas passiert. Du hast so einen genauen Grund, aber dieses Hin und Her, ohne genau zu wissen, warum, wieso, weshalb, was ist denn jetzt los, wie lange, wann kommt es wieder, das ist halt so eine Geschichte, die mental sehr, sehr anstrengend ist. Mhm. Und was so grundsätzlich auch ist, dass eben aus dieser Unsicherheit heraus, ist es so, dass die meisten hinterher sich auch nicht wieder getrauen, richtig Sport zu machen. Weil sie halt einfach Angst haben, du willst das ja nicht wiederkriegen. Und da habe ich aber einen klaren Tipp vom Kardiologen bekommen, die gesagt haben, ausreichend schlafen. Also was kann ich tun? Das ist ausreichend schlafen und Sport machen, um einfach die Herzmuskulatur zu stärken und also quasi die Aufforderung da auch wirklich zu trainieren, sozusagen im Rahmen des Gesunden, aber eben zu trainieren und nicht jetzt zu sagen, oh, Vorsicht, ich mache jetzt gar nichts mehr. Mhm. Genau, und ich, wie gesagt, zweimal ging das von alleine weg, zweimal wurde ich zurechtgeschockt und dann kam es doch wieder und da kommt dann die dritte Behandlungsmethode. Und die hatte ich dann so ziemlich genau 2 Jahre, nachdem ich das erste Mal bekommen habe. Und zwar war das Anfang 2018. Ich bin direkt nach Neujahr, es war Neujahr, Silvester, Neujahr und am 2. bin ich nach Bergen ins Krankenhaus. Und da machen die eine ganz lustige Geschichte. Und zwar gehen die da, also du kriegst nicht Vollnarkose, du bist wach. Du kriegst natürlich geiles Zeug, also ich muss ehrlich sagen, hinterher darfst du dich 2 Stunden lang nicht bewegen, darfst nicht mal den Kopf heben. Und du wirst damit irgendwas so zugedröhnt. Ich lag dort, ich hatte noch nie so eine, mir ist alles scheißegal Stimmung in meinem Leben. Also es ist wirklich relaxed. Mir war alles egal, ich lag da einfach nur und habe gewartet.
Was war
Und
das denn genau?
genau, kannst du das, gibt es das auch irgendwo zu mitnehmen oder so?
In der Apotheke.
Wir haben,
Ja,
du weißt
definitiv.
es vielleicht nicht, aber die Frau vom Herrn Timmer arbeitet durchaus, ich sag mal im weitesten Sinne des Wortes, ohne aus dem Nähkästchen zu plaudern, im medizinischen Bereich, wenn wir wissen, wonach wir suchen müssen.
Also es
Genau.
war geiles Zeug. Geiles Zeug. Ich frage sie mal, vielleicht versteht
Ja.
sie da schon was drunter.
Ja, genau.
Ja, zumindest ist das so, dass du bei dem Eingriff bist du wach und dann gehen die quasi im Schritt in eine Vene mit so dünnen Drähten, nicht nur mit eins, sondern mit mehreren. Du liegst auf so einem Tisch, der, ich würde sagen, wie so ein großer Röntgenapparat ist oder ja. Und dann steht da ein Arzt und er guckt immer auf den Bildschirm und dann schieben die diese Drähte da in deinen Körper rein durch die Vene. Und dann versuchen die quasi am Herzen diese Stelle zu finden, wo dieses falsche Signal ankommt. Und wenn sie die gefunden haben, dann wird um diese Stelle herum quasi das gesunde, eigentlich gesunde Herzgewebe verödet. Und da der Eingriff, ich glaube, das hat 5 Stunden gedauert,
Boah.
wo du da auch auf diesen Operationstisch liegst, dich nicht bewegen darfst, du bist wach. Du merkst immer mal, wenn sie da irgendwas verbrennen, also brennen, das ist ja auch recht unangenehm. Und
Riecht es
genau.
auch
Und,
komisch?
ja.
Aber wo riecht es denn raus dann komisch? Aus der Nase oder wo kommt?
Aus den Zähnen.
Oder aus der Seite, aus der Leiste?
Genau.
Aus den Drüsen.
Genau.
Nee, aber wenn ich das jetzt in meinem laienhaften medizinischen Verständnis richtig verstehe, also das gesunde Gewebe da drumherum wird verödet, damit das nicht mehr auf diese Nervenreize reagiert.
Genau, dass wenn der Puls, also wenn dieses Fehlsignal ankommt, quasi sich das nicht mehr ausbreiten kann. So wurde mir das
Ah.
zumindest erklärt.
Okay.
Genau. Und es war wohl nicht so leicht, diese Stelle da zu finden. Die haben da wohl eine Weile gesucht. Dann ist auch irgendwann mal dieser innere Draht rausgerutscht irgendwie. Da mussten die da, also es hat eine Weile gedauert. Aber es war erfolgreich. Bisher zumindest toi toi toi, ist die Geschichte quasi dann wirklich seit Anfang 2018 Geschichte.
Gibt es da jetzt so einen Zeithorizont, dass man sagt, okay, wenn nicht im Zeitraum X wieder etwas auftritt, gilt man als geheilt? Oder, weil es gibt ja oft so bei Krankheiten oder so nach dem Motto, okay, wenn jetzt nicht in dem nächsten Jahr was auftritt, wenn nicht in 2 Jahren, in 3 Jahren, in 4 Jahren, ein Rückfall ist ja nicht das richtige Wort, aber das Problem nicht wieder auftaucht, dann gilt das Problem als behoben? Oder ist das so, dass man sagt, okay, es ist jetzt im Moment gelöst, das Problem, aber es kann genauso irgendwann wiederkommen? Gibt es da sowas wie eine Prognose oder eine
Ja,
Forschung?
also das kann schon wiederkommen, das ist gar keine Frage. Man ist da quasi in gewisser Weise vorbelastet. Und bei mir war es so, ich habe dann nach einem halben Jahr nochmal ein Langzeit-EKG gehabt, wo eben genau diese Fehlkurve, also sozusagen das Fehlverhalten in der Kurve sichtbar ist. Und da haben sie nichts festgestellt und gesagt, so, das war's jetzt, alles gut. Und ich muss sagen, toi, 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 ich muss auch keine Medikamente nehmen, also musst du dann auch Blutverdünner nehmen und dann musst du vielleicht mal Beta-Blocker nehmen, hast da also ein Krams halt irgendwie. Hab da auch wirklich keinerlei Medikamente mehr. Und ja, ist eigentlich, was ganz cool ist im Übrigen, zum Thema Vorflimmern. Wer eine aktuelle Apple Watch hat, die macht ja so ein EKG. Mhm. Und dieses EKG ist genau dafür da, um Vorhofflimmern zu erkennen.
Ja, das habe ich, das war jetzt auch, also ganz ehrlich, ich habe die Geschichte ja auch in weiten Teilen mitbekommen, zumindest. Das war jetzt auch für mich vor kurzem fast ein Anreiz, eine zu kaufen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele sogenannte False Positives es gibt. Also, aber andererseits, mein Gott, ne? Also lieber einmal zu viel als einmal zu wenig beim Arzt. Ich glaube, der einzige Grund, warum ich da noch nicht zugeschlagen habe, war für mich dann so, als das irgendwann so nach einem halben Jahr, ich dachte, naja, okay, das scheint ja ausreichend gut zu funktionieren, schon die Gerüchte mit der neuen kamen und da es in meiner Familie jetzt relativ viele zuckerkranke Menschen gab und das ja auch im Raum steht für das neue Modell, habe ich jetzt mich entschlossen, erstmal zu warten für das neue Modell, ob da vielleicht Bluthochdruck und Blutzucker möglicherweise auch noch als Sensoren drin kommen und dann würde ich da auch auf jeden Fall zuschlagen.
Das Lustige, das war für mich der Grund, quasi mir dann auch mal jetzt so eine Apple Watch zu holen. Und das Lustige ist aber beim Einrichten, dass du gefragt wirst, ob du schon mal Vorhofflimmern hattest. Und wenn du da ja sagst, dann sagen die, nö, die Funktion schalten wir hier mal ab.
Ah, echt?
Ja.
Kannst du jetzt dann wieder über Werksreset wieder aktivieren oder so? Oder ist es jetzt wirklich?
Genau, ich habe dich dann einfach wieder zurückbutton und dann gesagt, nö, hatte ich noch nicht.
Oh Mann. Aber schön.
Das ist aber auch merkwürdig. Also, was spricht denn dagegen, die Leute weiter zu beobachten? Also, klar, medizinisch irgendwie vorbelastet. Ja.
Na, ich kann mir auch vorstellen, dass das so in Staaten irgendwas mit dazu zu tun hat, mit so Verklagen und keine Ahnung. Rechtsansprüchen.
Vielleicht wollen die damit einfach ausschließen, dass das also vielleicht ist das Risiko, wenn du es gehabt hast, einfach deutlich größer. Und da wollen die einfach wahrscheinlich damit ausschließen, eine Risikogruppe damit ins Boot zu holen, die sie lieber draußen hätte. Also das wäre zumindest wahrscheinlich meine erste laienhafte Erklärung. Und das ist wahrscheinlich von der Realität, trifft sie nicht 100%, aber ist nah genug dran, um damit so dringend. Ja, aber cool, dass, also erstmal fantastisch, muss man wieder sagen, wie weit Wissenschaft ist, ne? Dass man sowas machen kann. Das ist, glaube ich, das ist so eine der Sachen, die ich da auf jeden Fall mitnehme. Und die zweite Sache, was ich auch damals schon mitgenommen habe und mich dann auch mal bei einer Lungenentzündung 2018, glaube ich, dazu irgendwann mal bei mir selber auch dazu geführt, dass ich die Reißleine gezogen habe, passt einfach auf euch auf. Und wenn ihr nicht gesund seid, dann trainiert nicht, sondern erholt euch, entspannt euch, werdet gesund. Das ist, glaube ich, so schlimm es ist, wenigstens die Lehre kann man daraus nehmen. Und dass jetzt toi 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 auch kein längerfristiger Schaden für dich da entsteht. Weil jetzt irgendwie mit noch nicht mal 50, wie alt bist du, Tom, Markus, muss ich einfach mal fragen. Weiß ich gar nicht, ich würde jetzt tippen, also du siehst aus wie etwa 25, hast den Körper eines 24-Jährigen. Und hast die 40, glaube ich, noch nicht genommen, oder? Oder ganz gerade genommen?
Nee, ich war 44 dieses Jahr.
44 ist sie, okay, ist ja gerade, also stimmt. Also jetzt mit 42 abzutreten, weil man so viel trainiert hat, ist halt auch irgendwie scheiße.
Ja, wie gesagt, du stirbst nicht. Und das habe ich auch jetzt beim Thema Corona und Impfen und Risikogruppe. Ich zähle halt auch nicht zu keiner Risikogruppe. Also ich wäre da auch nicht irgendwie vorgezogen. Weil Vorhofflimmern einfach keine lebensbedrohliche.
Aber also ein sehr sportliches Leben zu führen und sehr sportlich zu sein und dann diese Einschränkung zu erleben, ist halt auch ein wirklich massiver Eingriff irgendwo.
Ja, das, ich muss auch sagen, das war auch, ich sag mal, meine gesamte Lebenssituation. Ich hatte quasi Ende 2014 Trennung durch und mit zwei Kids und da die ganze Umstellung, du bist in einem anderen Land, also diese ganze private Kram, beißt dich dann da irgendwie durch und raus und hatte dann eben so Radsport auch so vielleicht so als mein, oder Sport allgemein, Radsport und so hatte Lust, ein paar Events teilzunehmen und nochmal irgendwie ein bisschen was zu reißen oder was ist reißen, also bei mir geht es ja nicht um irgendwas zu gewinnen, aber sich vielleicht irgendwie zu verbessern oder sich nochmal selber Herausforderungen zu stellen. Und das war so für mich so ein Motor, weißt du? Also so auf Norwegisch würde ich sagen Triebkraft, also so ein, was mich antreibt. Dann, wenn der natürlich dann wegfällt, ist das, und du hast so Ziele vor dir und hast dir Events rausgepickt und Startplätze hier und da, und dann kommt das, dann ist das natürlich furchtbar. Also ich hatte auch einen Startplatz für London, Edinburgh, London eigentlich sicher. Da war 2017, den ich dann eben nicht annehmen konnte. Und ja, das war dann so, das hat dann schon ganz schön mich runtergezogen, sozusagen. Ja, aber jetzt überlegt man sich halt, Sommer 2018 war quasi Flimmern mit dem letzten EKG eigentlich so fertig. Und dann dachte ich mir, ja, man könnte ja wieder anfangen zu trainieren. Und Sommer 2018, da konnten wir noch schön reisen. Und dann war ich in Deutschland und Familie besucht und habe auf dem Rückweg nach Norwegen einen Kumpel mitgenommen, einen alten Schulfreund, den ich wirklich schon aus. Also ich bin jetzt schwer 44, ich kenne ihn bestimmt schon 35 Jahre.
Das ist ein bisschen.
Mitgenommen und hatten eine schöne Zeit hier. Es war ein heißer Sommer. Ja, es war wochenlang bombastisches Wetter in Norwegen, kein Regen. Und dann dachten wir, Mensch, wir gehen mal wandern. Und ich sage mal so, so wie die ganze Wandergeschichte losgegangen ist, hätte das eigentlich ein Vorzeichen sein müssen, weil wir hatten uns eine geile Route ausgedacht, wo wir hätten aber zum Start mit dem Boot fahren müssen. Und ja, wir waren mal da an dem Fernleger, habe ich so geguckt, ah ja, da geht das letzte Boot. Das wollten wir nehmen, wollten zu dem Startpunkt dann fahren, wollten da übernachten und den nächsten Früh loswandern. Und packen unsere Sachen, Rucksack voll mit Essen für mehrere Tage, Klamotten, was man halt so braucht, fahren mit dem Auto zum Fernleger, parken das Auto, gucken, warten. Kein Boot kommt.
Habt
Da
ihr
war
noch?
das Sonntagsfahrplan, den ich geguckt hatte, und es war irgendwie Freitag.
Aber
Das war das letzte Boot.
ihr wart wenigstens nicht verhungert. Also ihr hattet ja wenigstens Essen dabei.
Genau, aber das haben wir gemacht. Haben uns ins
Badehose
Auto
an.
gesetzt, sind nach Hause gefahren, haben nochmal eine Nacht im Bett geschlafen und haben gesagt: Okay, morgen früh nehmen wir das erste Boot. Dann lass mal halt das mit der Übernachtung dort, sondern nehmen das Schiff und dann geht es gleich in den Einstieg. Und der Einstieg ist, einige, die vielleicht in Norwegen schon mal waren oder sich ein bisschen auskennen, es gibt hier so eine Attraktion, ist eine Treppe, die hoch in den, also vom Fjord hoch in den Berg führt, die 4444 Stufen hat. Und da ist quasi ein altes Wasserkraftwerk, also bei uns ist ja viel regenerative Energie über Wasserkraft. Aber diese Wasserkraftwerke sind immer in den Felsen. Du siehst da irgendwo eine Tunneleinfahrt und dann ist alles im Berg drin. Da ist es, als sie damals das erste Kraftwerk gebaut haben, haben die da quasi so eine Art Seilbahn da hochgebaut und an dieser alten Seilbahn geht eine Treppenstufen hoch. 4444 Stufen. Und das wollten wir mal machen, dachten wir uns. Und es ist natürlich, also wir hatten vielleicht 200 Stufen weg. Also es sind alte Holzstufen mit sehr hoch, also sehr hoher Tritt. Jeder Tritt unterschiedlich, nichts gleich. Es gibt kein Zurück, es gibt nur ein Vorwärts. Also du kannst da nicht runtergehen. Und du solltest auch nicht stolpern, weil dann fällst du eine ganze Weile. Und nach 200 Stufen dachten wir haben die Hälfte weg, so kaputt waren wir. Wir waren,
Gott. Ja, schön die
wir haben,
Rucksäcke voll gemacht, ne? Clever.
klar, logisch. Ja. Wir waren so, und wir haben über 2 Stunden für diese Treppe gebraucht und wir waren fix und fertig da oben angekommen. Aber wir haben uns gefreut, wir haben es geschafft. Also Flörri, wenn mal jemand, das ist am Lysefjord und das ist quasi auf der anderen Seite vom Preikestolen, was vielleicht die meisten kennen. Also da hat ja auch hier Tom Cruise, ne, heißt das so? Das Scientology.
Ja, das ist Tom Cruise.
Ja.
Ja, genau. Der hat ja auch hier letztens vorletztes Jahr Film gedreht und so da.
Okay.
Also Preikestolen ist ein relativ, ist glaube ich Touristenattraktion Nummer 1 in Norwegen, was die Besucheranzahl
Das
angeht.
ist dieses Plateau
Und
oben, wo sie alle dann ihre Fotos machen, ne?
ganz genau.
Ja.
Und das ist quasi auf der anderen Seite von dem Fjord, ist dieses Kraftwerk und diese Treppenstufe. Und das Geile ist, wir sind, da kommt halt hoch. Ne? und dachten, okay, jetzt müssen wir ja noch 3-4 Stunden in die Berge reinwandern und dann sind wir da in der Hütte, wo wir übernachten wollten. Wir waren noch eine Stunde, denken, okay, wir machen jetzt mal eine Pause, müssen wir was essen, setzen Rucksäcke ab, fangen an zu essen, sitzen so rum, ich gucke mir meine Schuhe an und dann sehe ich, dass ich meine Wanderschuhe komplett auflösen. Also, dass ich, die waren lange nicht in Gebrauch. Ich hatte mittlerweile 20 Kilo zugenommen. Dazu das Gewicht von dem Rucksack. Diese Treppenstufen, keine Ahnung, das war sicher eine Kombination.
Und das sagt der Typ, der seine Kette alle 3 Wochen misst, ob sie noch lang genug ist und früh genug auswechselt, ne?
Aha. Und dann stehst du da quasi im Gebirge mit Schuhen, wo du weißt, die halten nicht diese 3-4 Tage, die du eigentlich wandern willst, die halten vielleicht noch 3-4 Stunden. Da löst es sich wirklich so ringsrum diese Sohle auf. Mhm. Das hinkt dann nur noch so runter. Und wir waren ja schon das zweite Mal gestartet. Wir wollten ja eigentlich einen Tag vorher schon los. Dann denkst du so, okay, was machst du jetzt? Und da muss ich sagen, Übermut tut selten gut. Und deswegen haben wir entschieden, okay, mit den Schuhen ist. Und man muss dazu sagen, wenn du in Norwegen irgendwo in den Bergen bist und dir was passiert, da gibt es keine Wege, keine Feldwege oder Waldwege oder Forstwege. Da bist du irgendwo in der Pampa. Mhm. Und das ist nicht ganz ohne. Weil du läufst, auch wenn du wanderst, nicht irgendwie jetzt auf. Hast vielleicht mal so Trampelfahrt, aber es geht schon viel querfeldein, über Stock und Stein. Das ist kein ebenes Gelände, das sind keine ausgebauten Wanderwege. Das sind markierte Routen, aber das ist schon Gelände, richtig Gelände. Und da haben wir gesagt, okay, stopp, das macht keinen Sinn, das ist einfach zu heikel. Wir machen Folgendes, wir drehen um. Es gibt einen Wanderweg runter zum Fjord und wir nehmen das letzte Schiff wieder zurück und fahren nach Hause.
Das Schiff geht aber nur sonntags, nicht montags, wo ihr da wart, oder?
Nee, das, das geht schon jeden Tag.
Okay.
Und dann haben wir also das letzte Schiff genommen und sind nach Hause gekommen. Die Nachbarn, die saßen auf der Terrasse und haben gegrillt und wir kommen dann zum zweiten Mal mit unseren Rucksäcken. Und und dann haben wir Folgendes gemacht. Wir haben dann einfach am nächsten Morgen bin ich ins Schuhgeschäft, habe mir neue Wanderschuhe geholt. Dann haben wir uns ins Auto gesetzt. Man muss sich vorstellen, da ist ein Gebirge und auf der linken Seite ist ein Fjord und auf der rechten Seite ist eine Straße. Und wir wollten eigentlich vom Fjord aus in das Gebirge rein und dann haben wir es gemacht, dass wir mit dem Auto quasi in das Gebirge, also reingefahren sind, haben das dann geparkt und sind dann von der Straße aus reingewandert.
Aber ihr habt dann euch die 4000 Treppenstufen sozusagen gespart.
Ganz genau, ja. Ganz genau. Und dann war es quasi, alle guten Dinge sind 3, der dritte Versuch, der dritte Start. Und dann hatten wir eigentlich auch ziemlich geile Tour. In Norwegen muss man sagen, wenn man da oben auch wandert, ist halt auch viel morastig. Also du wartest oft durch Wasser, ganz viel. Und das war in dem Jahr aber alles so trocken und warm. Das war schon echt ein besonderes Jahr. Und am vorletzten Tag, auf dem Weg zurück Richtung Auto, wir hatten noch eine Übernachtung vor uns, gelingt es mir doch, dass ich an irgendeiner Unebenheit meinen Fuß umknicke.
Ah, ich erinnere mich sogar, ja.
Aha.
Das war eine Eselei.
Tat halt völlig weh und hatten noch eine Hüttenübernachtung. Wir waren zu der Hütte, waren eine Stunde ungefähr. Und ich sage dir, mein Knöchel und mein Fuß, der hatte dann nach und nach alle Farben, die man sich so denken kann, war dick. Ich hatte zum Glück Schmerzmittel dabei und hatte eigentlich 2 Varianten. Die eine Variante war irgendwie Helikopter, mich ausfliegen lassen sozusagen, oder ich versuche nächsten Tag irgendwie zum Auto zu kommen. Und ich entschied mich dann quasi für die Variante, versuche mal noch die 15 Kilometer querfeldein zum Auto zu kommen.
Alles andere hätte mich jetzt auch überrascht bei dir, wenn ich ehrlich sein darf.
Und das ist aber auch, kann man sagen, ja, cool, dass man das noch gemacht hat. Das Uncoole an der Geschichte war, um auf den Punkt zu kommen, ich war dann beim Arzt und die sagten, ach, die sind noch gelaufen. da ist das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht gebrochen. Also wenn sie noch wandern waren und gelaufen sind, ist das nicht gebrochen. Schön den Fuß bewegen, dass das nicht steif wird. Gehen Sie schön Treppen. Immer schön üben, dass das immer schön in Bewegung hält. Das ist bestimmt bloß verstaucht, das geht weg. Die Schmerzen gingen nicht weg. Die Schwellung ging nicht weg. Die Farben gingen nicht weg. Nach 14 Tagen habe ich dann endlich mal ein Röntgen gekriegt. Und da hieß es, ups, Knöchel gebrochen. Ja. Also der Sommer sozusagen 2018, wo ich eigentlich wieder mal so einsteigen wollte, der war dann quasi auch hinfällig und hatte dann quasi einen gebrochenen Knöchel. Durch die viele Bewegungen kamen dann noch 3 Entzündungen im Fuß dazu, 3 Entzündungsherde, und ich konnte eigentlich ja Ende des Jahres teilweise schmerzfrei wieder auftreten. Das hat sich dadurch extrem rausgezögert. Und das ist so ein bisschen vielleicht auch noch so eine Norwegen-Geschichte. Hier wird viel nach Standardanleitung gemacht. Da gibt es festgelegte Routinen. Also die Behandlung ist quasi überall gleich. Und eben da ich noch laufen konnte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es gebrochen ist, halt sehr gering. Also wird erstmal nicht geröntgt. In Deutschland hätten die gleich gesagt, hier volles Programm, röntgen und wir gucken und machen. Und das wird hier halt nicht gemacht. Und das, ja, damit war quasi der Neustart mit Radfahren auch erstmal hinfällig. Ja, und dann kam 2019, dachte ich, ja, jetzt könnte man ja langsam wieder mal anfangen, den Fuß zu belasten, weil es hat wirklich, ich bin jetzt total schmerzfrei mit dem Fuß, aber das hat sehr, sehr lange immer wieder doch wehgetan. Also habe ich, es hat wirklich, also ein Jahr gedauert bestimmt, bis die Schmerzen komplett weg waren aus dem Fuß. Und 2019 habe ich dann eine Sache bekommen, ich fühle mich jetzt hier wie 90.
Yes. Also deine Krankenakte ist auch so dick wie bei dem 90-Jährigen wahrscheinlich.
2019 habe ich dann noch eine erweiterte Schilddrüse bekommen.
Ach, hast du nicht die Jodkörner deines Wellensittichs gegessen?
Tja, keine Ahnung, was da die Ursache war. Zumindest hat ist das ziemlich schnell sogar explodiert, sag ich mal. Also nicht jetzt wirklich, sondern ist halt extrem gewachsen und genau, und dann ist auch wieder ein norwegisches Gesundheitssystem. Die Schilddrüsen-OP wird von der Abteilung gemacht, die auch Brustkrebs behandelt. Und da ist natürlich die Prioritätensetzung so, dass natürlich die anderen Vorrang haben als meine geschwollene Schilddrüse. Und genau. Das hat sich das extrem rausgezögert. Also ich habe eigentlich erst im Sommer, jetzt muss ich kurz überlegen, Sommer.
19, Sommer 19 war das?
Nee, Sommer 20. Ich habe Sommer 20, habe ich erst die Schilddrüsen-OP gekriegt.
Okay.
Juni 20, genau. Also 19 begann das mit der Schilddrüse und im Juni 20 habe ich die Schilddrüsen-OP gekriegt. Da kam natürlich Corona dann noch dazu, dass sich da ja auch den Krankenhäusern die Prioritäten und so verschoben haben und nur noch das Notwendigste gemacht wurde. Aber ich habe die Überweisung, die habe ich im Oktober gekriegt zur OP und im Juni habe ich die OP gekriegt. Krass. Das hat richtig lange gedauert. Und das war dann mittlerweile so angeschwollen, dass das auf meine Stimmbänder gedrückt hat und auf die Speiseröhre. Ich konnte abends, wenn ich einen Tag hatte, wo ich jetzt viel geredet habe, konnte ich abends nicht mehr schlucken und reden.
Ach du Scheiße.
Jetzt einfach alles geschwollen und gereizt war, sozusagen. War wirklich richtig Klumpen. Und genau, und die haben es mir aber im Juni 2020 rausgenommen. Und auch da muss ich sagen, Riesenglück. Keinerlei Nachwirkungen, also muss keine Tabletten nehmen, es passieren ja dann so Sachen, wie dass Kalziummangel entsteht oder dass die an den Stimmbändern, dass es da an den Nerv kommen und es da quasi zu kurz- oder mittelfristigen Veränderungen kommen.
Ja, auch die Stimmfarbe sich ändern kann, ne?
Genau. Ist auch lustig, kriegt man so eine Stimmbanduntersuchung. Also habt ihr schon mal Corona? Ja, doch, ihr habt Corona. Ich glaube, ich bin der Einzige, der noch nie einen Corona-Test gemacht hat.
Ich.
Also, ich war zwar viel Krankenhaus erlebt und so, aber Corona-Test habe ich noch nicht gemacht. Aber da kriegst du eine Schlange in die Nase gesteckt.
Eine Schlange,
Und dann quasi.
eine Python oder was?
Nee, also eine Schlange mit Kamera.
Ach so.
Ein Schlauch.
Ich habe gerade so eine Boa Constrictor von 3 Metern, die sich dann so
Symptom.
reinschlängert.
Und die dann quasi über die Nase dann in die Speiseröhre und da die Stimmbänder da irgendwie sich angucken. Das ist auch eine sehr schöne Ange also ja doch, das ist auch nett. Und genau, keine Nebenwirkung, alles gut gegangen. Und nachdem das quasi überstanden war,
Das war jetzt letztes Jahr im Sommer dann, ne? Also
genau,
um die.
letztes Jahr im Sommer, Corona war da, habe ich dann im genau, da hatte ich dann wirklich 20 Kilo mehr auf der Waage als vor 3,5, 4 Jahren, 4,5 Jahren, als der Kram begann. Habe ich dann angefangen, mich mal wieder aufs Rad zu setzen.
Und
Und
ne.
da muss ich sagen, die ersten Touren habe ich draußen gemacht. Es war einfach dann so, okay, das Rad genommen, mich drauf gesetzt, 20 Kilometer gefahren, war völlig fertig. Und habe dann aber systematisch angefangen, mit Zwift zu trainieren. Und das ist, Christian, du hast das ja das letzte, oder Herr Hoff,
Ja.
du hast das ja letztes Mal schon angesprochen, so dieses, als ihr beide über Zwift gesprochen habt, dieses kontrollierte und du kannst mal schnell, wenn irgendwie.
Ja, das ist aber ein anderes Kontrolliertes, als du es jetzt meinst. Oder zumindest kenne ich ja jetzt schon ein bisschen ein anderes Kontrolliertes als. Das ist ein anderer Aspekt des gleichen Dings.
Ja,
Glaube
klar.
ich, ne? Also ich glaube, du meinst das kontrollierte oder das systematische Trainieren im Sinne von eine Belastungssteuerung, die Überwachung und so weiter und so fort. Was ich zu 100.
Das und du kannst einfach jederzeit aufhören. Du kannst einfach sagen,
Genau.
du machst jetzt bloß 20 Minuten oder 25 Minuten und du kannst das auch quasi steigern. Also du musst jetzt nicht sagen, ja, okay, da muss ich die Route jetzt anders planen, damit, okay, das sind jetzt aber eine halbe Stunde extra, weil sonst ich muss ja nach Hause kommen.
Ja,
Du
genau,
kannst
ja.
wirklich das zeitlich genau takten und sagen, okay, weißt du was, heute 5 Minuten länger, morgen 5 Minuten länger, einen Tag Pause und so weiter und so fort.
Ja, du kannst sehr einfach eine Systematik reinbringen, die dir wo dir keiner reinfuschen kann. Es sei denn, das Internet ist weg oder der Strom.
Ja, ganz genau. Ja, und da habe ich mich wirklich so nach und nach getraut, auch das zu steigern und wieder anzufangen zu trainieren. Und muss sagen, jetzt ich bin nicht leistungstechnisch dort, wo ich mal war vor 5 Jahren. Aber ich habe so das Gefühl, ich bin jetzt zurück auf Anfang. Ich habe jetzt nicht 20, aber 16 Kilo wieder abgenommen. Ich bin regelmäßig am Trainieren, fast täglich.
Ist es dein Ziel, unbedingt da wieder hinzukommen, wo du vor 5 Jahren warst?
Na, ich habe eigentlich einen Startplatz fürs nächste London, Edinburgh, London.
Ist das nächstes Jahr oder wann?
Ist jetzt für nächstes Jahr angesetzt, ja.
Oh, okay. Ja, schön.
Und
musst du, also ich wäre ja jemand, da sind wir grundverschieden und das ist auch gut so. Ich würde das ja als so großen Warnschuss betrachten, dass ich sage, hey, die Motivation jetzt wieder Sport zu treiben, das Gewicht zu verlieren und so weiter, absolut nachvollziehbar. Aber bei mir würde schon so eine gewisse, also der Preis, das Risiko einzugehen, dass vielleicht doch wieder irgendwas ist. Ich glaube, bei mir wie dieses Männchen in dem Kopf, das immer mal wieder klopfen würde, dass du das so ausgeschaltet kriegst. Finde ich genauso bewundernswert wie furchteinflößend. Weißt du, wie ich das meine?
Also ich will, gewichtstechnisch habe ich mir klar gesagt, dass ich jetzt eigentlich nicht mehr abnehmen will. Klar hat man immer Lust, also man weiß, jedes Kilo am Berg zählt, jedes Gramm am Berg zählt und da ist am Körpergewicht ja da kostengünstig Gewicht einzusparen. Aber da weiß ich einfach,
Es tut dir nicht gut.
dass ich da einfach zu sehr am Limit war, muss ich deutlich sagen. Und ja. Aber ansonsten, ja, ich muss vielleicht nicht so schnell oder versuchen, so schnell zu fahren wie das letzte Mal, aber ich
Okay.
habe schon Lust da irgendwie. Ich muss abwarten, ich muss schauen. Also ich meine, ich habe jetzt mal ein paar Hunderter gemacht. Das sind jetzt meine längsten Strecken gewesen. Das lief alles ziemlich gut und jetzt muss ich mich da mal so ein bisschen rantasten und mal gucken. Jetzt ist natürlich der Mist mit dem Reisen ist ein bisschen blöd. Sonst wäre ich schon längst mal irgendwie in Dänemark gewesen, hätte mal da ein paar flache Tage gemacht und das mal ein bisschen länger ausgetestet. Aber es ist ja auch noch Zeit bis nächstes Jahr London Marathon. Ich habe jetzt keine anderen Events irgendwie in Planung. Mir geht es erstmal darum, wirklich fit zu werden. Und ich sehe einfach, dass das zunehmend wird. Also ich weiß auch noch am Anfang, wir taten die Hände weh. Also ich saß eine halbe Stunde auf dem Rad, mir taten die Hände weh. Und das hat sich jetzt wirklich seit August extrem positiv entwickelt. Dass so diese allen Wehwehchen, die man so hat, und dass man sich insgesamt wieder ein bisschen fitter fühlt. Und ja, ob das dann London wieder wird, werden wir sehen. Startplatz habe ich. Und da gab es mal so eine Aktion, wenn du konntest dich irgendwie schon vorregistrieren und musstest aber schon die Hälfte von der Startgebühr bezahlen, damit die quasi wieder Cash haben. Und da wurde ich gelost. Und da habe ich damals schon die Hälfte bezahlt. Und dann ist das ja verschoben und so. Und aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Und das Glück ist hier weiter hold. Im Sinne von, ne, man muss auch erstmal ausgelost werden.
Ja, genau, das stimmt, das stimmt. Ja, mal gucken. Mal gucken. Auf jeden Fall, ich muss ehrlich sagen, es ist geil. Geil ist auch, dass man irgendwie seine Radklamotten und sein Equipment auspackt. Also ich meine Herr Zimmer hat ja mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viel Garmin und Karoo.
Es steht ja noch auf der
Also
Agenda für heute, ne? Da hätte ich dich auch gefragt. Welchen Tacho fährst du denn gerade? Also, wenn ich jetzt raten darf, sag nichts, sag nichts, sag
ja.
nichts. Also, wenn ich mir vorstelle, du warst ja schon technikaffin, ohne Frage. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du vor 4 Jahren ungefähr, 2018, ne, also den Cut gemacht hast, dann. Wie ich dich kenne, hattest du von damals war Wahoo noch gar nicht so ein großes Thema oder war, wenn überhaupt, gerade so, also bildet sich am Horizont und wäre jetzt etwas gewesen, was du in deinen Überlegungen einfließen lassen würdest, hättest einfließen lassen wollen würden. Warst aber immer ein Garmin-Fanboy. Deswegen gehe ich davon aus, der Tausender war, glaube ich, noch nicht, bin mir nicht sicher, ob der Tausender schon draußen war. Deswegen würde ich
Wow.
auf Wahoo, dann warst du, dann hast du, fährst du mit dem Tausender jetzt noch durch die Gegend.
Ganz genau.
Ja.
Und der Akku geht noch? Also weil die.
Klar.
Echt?
Ja,
Ja, okay, gut,
auf
dann
Swift
ist.
brauchst du keinen Akku.
Klar.
Ja, vielleicht ist das die perfekte Überleitung zum nächsten Thema, wenn wir über Tachos sprechen, ohne dass du es wolltest. Aber ich möchte mich erstmal bedanken, kurz, dass du das alles erzählt hast, dass du es geteilt hast. Ich weiß ja, dass du mit solchen Sachen auch nicht hinterm Berg hältst oder so, aber nichtsdestotrotz, das sind ja auch teilweise sehr persönliche Sachen bei gewesen. Und ich kannte ja so die Grundgeschichte und die meisten Teile, inklusive des Knöchelbruchs, aber das so am Stück nochmal zu hören. Und vor allen Dingen auch den ganzen Zeitraum zu betrachten. Ne? Also ich weiß wirklich, wie wir 2016 einen Burger gegessen haben bei mir um die Ecke in Sülz. Und wenn ich jetzt überlege, dass ich seit 2018 in dieser neuen Wohnung sitze hier, also wie lange das auch schon alles her ist, ne? Und was das für ein langer Zeitraum jetzt war, den du auch gebraucht hast, um da wieder einigermaßen ja, auf den rechten Weg, klingt blöd, als wenn du auf irgendwie einen falschen Weg gewesen wärst, ne? Aber dich selber wieder auf Vordermann zu bringen.
Ja.
Und umso schöner, dass du jetzt hier bist. Das möchte ich auch noch direkt
Ja,
da ergänzen.
und ich meine, das Krasse ist ja auch wirklich, also auf der einen Seite, ich fahre noch das Rad von damals, ich habe noch die Schaltung, elektronische Schaltung, Campagnolo damals
EPS.
gehabt,
Ja.
EPS, läuft immer noch, die Radklamotten, ich passe wieder rein.
Ja, das ist auch so eine Geschichte, da muss man sich eigentlich mal vor Augen führen, diese ganze Materialschlachten, die wir hier immer betreiben, ne? So richtig nachhaltig ist das auch nicht. Ich meine, klar, du hast die Sachen jetzt auch 3 Jahre oder von den 3 Jahren, sagen wir mal 4 Jahren, wurden die auch 4 Jahre von den 4 Jahren nicht so genutzt, wie andere ihre Sachen in der Sammlung sind. Das muss man auch irgendwie, ne? Aber das Material, ich habe ja auch noch unten eine 10-fach-Gruppe an dem einen Rennrad, die noch optimal funktioniert, ne? Das ist auch immer sowas, aber andererseits neue Sachen sind halt auch geil.
Klar, klar. Aber die, also, und noch eine Sache, wir haben damals schon 2015 haben wir das erste Mal über Swift geredet.
Ja, das stimmt.
Jetzt Swift immer noch aktuell. Ist immer noch das.
Also. Aber ich habe 6 Jahre gebraucht, um drauf zu kommen.
Also es ist ja.
Late to the party, gibt's da noch eine Steigerung von?
Too late to the party.
Ja, ich komme erst zur Party, wenn die Fässer schon wieder rausgerollt werden. So ungefähr. Naja, ich habe ein bisschen gebraucht, aber naja. Also, um da jetzt kurz den Haken zu machen. Also, schön, dass du da bist, Markus. Ich möchte dich vorweggreifen, aber ich werde am Ende der Folge noch sagen, dass ich mich sehr darüber freuen würde, wenn wir dich öfter sehen, also hören würden. Dann schicken wir dir auch wieder ein Mikro, das konkurrenztauglich ist, konkurrenzfähig ist. Das wäre mein großer Wunsch und ich hoffe, dass der ein oder andere Hörer vielleicht auch mit einem Kommentar das bekräftigen wird, aber am Ende des Tages, ob du jedes Mal dabei bist, ob du alle halbe Jahr da bist oder jedes Jahr, das ist deine Entscheidung und jede dieser Entscheidungen ist gut und da mache ich jetzt den Punkt drunter. Kommen wir zum ersten Thema heute nach ungefähr 55 Minuten. Und du hast schon hingeleitet, du fährst mit dem Garmin 1000. Bei mir hat sich tachotechnisch auch was getan. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon erzählt habe. Ich glaube nicht. Und du hast heute einen neuen Tacho bekommen, Herr Timmer. Und da gilt es drüber zu sprechen, weil, ach.
Ja, das hat so Ups and Downs. Also, wenn man sich die Berichterstattung, die es da schon gibt, durchliest, ne?
Ja. Also ich möchte Ray DC Rainmaker zitieren, sinngemäß, noch nie ein Testgerät gab, was so wenig funktioniert hat.
Ja.
Ja.
Mittlerweile gibt es ja schon weitere Berichte und ach, vielleicht sollten wir erstmal sagen, um was das geht. Und zwar um den Wahoo Bolt 2. Also halt ein Update von den Bolt, den ist ja auch schon ein paar, ich weiß gar nicht genau wie lange, aber ich tippe mal so 3 Jahre.
4 Jahre.
4 Jahre.
Bin ich mir relativ sicher.
Ja, und der hat ja eigentlich auch noch bis zum Schluss ganz gut funktioniert, wobei ich jetzt keinen hatte, aber also jetzt zum Schluss keinen hatte. Vorher schon, ich glaube, zweimal oder naja, egal, lassen wir das. Ja. Naja, und der DC Rainmaker, der hatte sich den schon ein bisschen genau angeguckt und wie du schon sagtest, der hatte ein Testgerät und vielleicht war das auch schon das Problem, weil andere Reviewer, die auch ein Gerät schon vorab bekamen, die hatten nicht so eine Beta-Unit wie er. Also das bezog sich wohl nicht nur auf die Hardware, nicht nur auf die Software, sondern auch auf die Hardware. Und weil es gibt, also er hatte halt die meisten Probleme eigentlich von allen mit seinem Gerät und ich kann mir gut vorstellen, dass es halt daran lag, weil auch die Hardware noch nicht die war, die jetzt schlussendlich veröffentlicht wurde.
Aber das ist doch, also da möchte ich einhaken. Also zum einen, ich habe selber ins Dokument reingeschrieben, Wahoo Bolt 2. Sie selber vermarkten es ja oder selber steht auf deren Seite Wahoo Bolt. Also the new Wahoo Bolt oder, ne, also gar keine Versionsnummer, was ich zumindest auch sehr, sehr ehrlich finde. Weil ich weiß nicht, ob man da unbedingt von einem Zweier-Version sprechen würde, ob das jetzt eine Evolution, eine Revolution oder so, oder einfach nur ein little bit Upgrade ist. Aber wenn ich doch, also jetzt mal unter uns, wenn ich als Wahoo, dem, ich glaube, sind wir uns einig, dem wahrscheinlich einflussreichsten Blogger in diesem Bereich, so ein Testgerät zur Verfügung stelle, dann gebe ich dem doch nicht ein anderes als allen anderen und dann auch noch ein schlechteres. Ist das einfach strategisch dumm oder schlecht oder falsch oder kommt mir komisch vor?
Also dann wäre es echt dumm gelaufen, wenn das wirklich so sein sollte. Oder es liegt tatsächlich daran, wie der DC Rainmaker da philosophiert, dass bei ihm in Amsterdam so viele Radwege sind, weil das scheint irgendwie ein Problem zu sein. Wenn viele Radwege da sind, dann fällt sich das Gerät instabil und so.
Ja, soll er nach Deutschland halt kommen.
Bitte?
Das soll nach Deutschland kommen.
Ja, genau, hier dürfte es keine Probleme geben. es gibt halt mehrere Theorien, das ist wahrscheinlich so ein bisschen Stochern im Nebel. auf jeden Fall, bei ihm war es sehr instabil und ich werde es auf jeden Fall testen. Jetzt am Wochenende schon, ab Samstag kann man ja endlich mal orbiten. Also man konnte ja vorher schon, aber ab dem 29. Ist es ja dann auch so, dass das irgendwie punktmäßig auch angerechnet wird. Und dann werde ich das Ding mal für eine Runde hier bei mir in der Nähe testen. Hier gibt es ja einen Orbit im Ruhrgebiet.
Mhm. 150 Jule,
Kilometer.
Jule,
genau.
Gescoutet.
Ja, genau. Spinspark oder wie der sich schimpft. Die haben ja alle irgendwelche Spitznamen. Den bei Hannover finde ich auch.
Was sind Orbits oder?
Orbits, das sind, ja, das ist quasi letztes Jahr entstanden, also bedingt durch den Wegfall von irgendwelchen Massenveranstaltungen hat man sich halt eine Alternative überlegt. Und ist dann auf diese Orbits gekommen und das sind quasi Veranstaltungen, wo du den GPS-Track bekommst. Es gibt dann so ein gewisses Regelwerk, also eine Handvoll Regeln, an die man sich halten muss. Also letztes Jahr zum Beispiel hieß es noch, man muss den, also es ist immer ein Rundkurs und man muss den im Uhrzeigersinn abfahren. Mittlerweile 2021 kann man auch gegen den Uhrzeigersinn fahren. Ja, auf jeden Fall in einem bestimmten Zeitraum versucht man dann, diese Strecken, diese Rundkurse zu bewältigen, die über das ganze Bundesgebiet verteilt sind und du bekommst für jeden gefahrenen Orbit eine gewisse Punktzahl und es gibt, glaube ich, auch noch eine Zeitwertung.
Es erinnert mich jetzt, wo ich das erste Mal so höre, erinnert es ein bisschen daran an wie so ganzjährige RTFs.
Ja, genau, so diese permanenten RTFs, genau, permanent. Davon hat das auch etwas. Aber ja gut, es sind jetzt halt Strecken, die dann für Gravel-Bikes auch gemacht sind. Also das ist nichts, was du jetzt mit deinem Bianchi fahren könntest. Man kann es versuchen, aber ich glaube, das wird schwierig. Ja, genau. Und dann, ja, es sind, also landschaftlich ist das immer toll. Letztes Jahr bin ich ja den gefahren, der da bei euch, bei also in der Ecke Köln, also südlich von Köln.
Köln-Aachen,
Genau, Köln-Aachen, die Ecke, das war echt super. Da durch die, wie heißt das immer, hohe Fan?
Ardennen dann schon.
Ja, genau. Und also letztes Jahr war es auch so, dass es in jedem Bundesland einen Orbit gab. Mittlerweile ist das irgendwie anders verteilt. Naja, auf jeden Fall, umso mehr du abfährst, umso mehr Punkte hast du, umso weiter steigst du in der Wertung und kannst dir dann einen der vorderen Plätze erhoffen. Und ja,
cool.
Das hat halt dann auch nichts mehr mit einem Massenstart zu tun. Also es gibt trotzdem eine Punktewertung, obwohl du halt für dich oder ich glaube im Zweierteam kann man auch starten, fährst. Und ja, ist halt Corona-konform und trotzdem so eine Massenveranstaltung. Also eigentlich ganz nett.
Die haben das Beste, ich finde, die haben das Beste draus oder hatten eine sehr, sehr gute Idee, das Beste draus zu machen aus der Situation. Und ich also diese Punktegeschichte, also mir sind im Moment zumindest bei meinem Trainingszustand die meisten Orbits für mich, glaube ich, nur sehr, sehr, sehr schwach schaffbar. Vielleicht wage ich mich dieses Jahr mal an den NRW da im Ruhrpott dran, weiß ich noch nicht so genau. Aber ich finde, es ist eine schöne Motivation für diejenigen, die so eine Motivation an der Stelle brauchen.
Das ist ja, ich würde das auch mit den Punkten, das ist, also für mich ist das jetzt auch absolut sekundär. Also ich finde es viel schöner, diese ganzen, also ich werde auch nicht alle Orbits fahren, auf keinen Fall, aber ich versuche so eine Handvoll, würde ich schon ganz gerne. Und also weil landschaftlich wird da einem halt einiges geboten. Das ist eigentlich immer eine tolle Mischung, weil jetzt nur Rennrad, man kennt ja jeder, das Theater, das man da mit den PKWs hat, das hast du dann halt alles gar nicht. Ne? Okay, dafür kannst du dich dann teilweise mit Fußgängern oder Wanderern herumärgern. Aber das ist, glaube ich, eher noch ein kleines Übel, weil wenn man da nett zueinander bleibt, dann klappt das eigentlich auch. Zum PKW fällt das eigentlich immer recht schwer, da irgendwie nett zu bleiben.
Aber sehe ich das so, dass du dich dieses Jahr, dass das definitiv ein Startgeld von 50 Euro
kostet?
Ah, okay. Und dann bekommst du nur die Strecken auch?
Nee, die Strecken kriegst du auch so. Also eigentlich, ich glaube, könntest du das auch sparen, diese Startgebühr, weil die Strecken sind alle auf Komoot frei verfügbar. Aber du nimmst halt nicht an der Wertung dann teil.
Ja, okay. Das wäre jetzt für mich, also ne, das wäre jetzt vielleicht um die. Ich finde immer bei sowas schade, dass man nicht vielleicht zwei Preisstufen macht. Ne? Einmal so ein Unterstützerding. Also ich würde da jetzt zum Beispiel so ein, also 50 Euro dafür, dass ich jetzt vielleicht einmal so eine Strecke von denen abfahre, erscheint mir ein bisschen viel. Aber ja. so ein Supporter-Ticket finde ich, also dafür jetzt mal einen Fünfer oder einen Zehner da einzuwerfen, dafür, dass sie eine gute Sache machen, das finde ich schon gut. Aber das kann man ja vielleicht auch sonst irgendwie auf die Reihe kriegen. Und da wirst du jetzt, um den Bogen zurückzuspannen, da wirst du den Bolt 2 ohne Netz und doppelten Boden dann auch ausprobieren oder hast du da nochmal was in der Hinterhand?
Ich habe denselben Gedanken gehabt, gedacht, Mensch, geht das nochmal, hol dir doch so ein Garmin 25, der macht doch auch Navigation. Der ist nicht groß, nimm doch irgendwas noch mit.
Ja,
ja, ich habe ja Gott sei Dank noch ein Wahoo Element Roam, also das letzte Topmodell, was ich allerdings ein bisschen zerstört habe, aber er funktioniert noch halbwegs und den nehme ich quasi als Backup mit.
Aber macht es nicht mehr Sinn, hast du den Garmin verkauft oder ist er auch noch da?
Garmin habe ich nicht mehr, nee.
Ah, okay. Ja, ich hätte ja dann einfach, also ich hätte mich dann zumindest ja auf das andere System dann eher verlassen. Aber das Wetter ja, aber das Wetter soll ja gut bleiben, ne? Ich glaube, dein Garmin, der ist nicht so ganz so wetter, dein Wahoo Roam ist nicht mehr ganz so wettertauglich, das soll ja dann kein Problem sein.
Also. Ja, der hat so ein kleines Lüftungsloch, sage ich mal. Aber
Lüftungsloch.
Falls sie ein bisschen heiß wird. Aber ich habe das jetzt schon ein bisschen mit Kleber abgedichtet. Der Kleber ist allerdings nicht wasserdicht, wie ich jetzt auch schon mittlerweile festgestellt habe. Naja, ich muss mir da noch was anderes überlegen.
Also aber, ich sehe schon, dass der Markus und ich in der nächsten Folge wie so die zwei Opas von der Mamavitsche oben sitzen und laut als lachend uns die ganze Geschichte von diesem Fiasko anhören werden. Das ist ein Fest.
Ja.
Mit Ansage.
Aber jetzt mal zurück zum Bolt, weil ich muss ehrlich sagen, als ich so die Specs das erste Mal gelesen habe und mir angeguckt habe, ein 4 Jahre altes Gerät jetzt neu aufzulegen mit folgenden, zumindest in meiner Wahrnehmung, neuen Eigenschaften. Eine Mini-USC-Buchse unten statt vorher, USB-C. USB-C statt Mini-USB vorher.
Micro-USB.
Micro. Jo, Micro-USB statt USB-C.
Nee, umgekehrt.
Was? USB-C, ach, egal. Neuer Anschluss unten, Punkt 1. Dann ein austauschbarer Dongle, um diesen Anschluss zu schließen. Änderung 2. Farbdisplay, 64 Farben statt der Roam 4 Farben. Mehr Speicher, also 16 GB statt den 2 GB vom Roam. Und den Bolt, glaube ich, auch 2. Gibt es noch?
4.
Okay. Gibt es noch eine Änderung, die mir
ja.
jetzt. Noch, ja, was? Was soll mich dazu bringen, den zu kaufen?
Ja, also ich bin mir auch nicht sicher, ob diese Bezeichnung Version 2 wirklich so passend ist. Also ich glaube, so 1.1 oder.
Wie war das bei Apple? Bei Apple immer, die haben doch das iPhone 6 und das iPhone 6S. Ich glaube, die Bezeichnung Bolt
Plus,
S.
Ja.
Ja.
Plus, oder stimmt, S.
Ja, ich glaube, der Name Bolt S wäre der richtigere, so in meiner Wahrnehmung.
Ja, also wirklich so eine ganz neue Irritation ist das da nicht. Also ich habe hier so eine Liste von DC Rainmaker wieder und der hat das da mal ziemlich genau aufgelistet, was sich da jetzt alles im Detail geändert hat und da sind wirklich die Sachen, die du jetzt schon aufgezählt hast und dann halt so Kleinigkeiten. Also du hast halt diesen größeren Arbeitsspeicher, deswegen passen auch viel mehr Karten drauf, also zum Beispiel Europa und Nordamerika, Australien, alles gleichzeitig. Ob das jetzt Sinn macht, ist eine andere Frage. Also das
macht für mich keinen Sinn, abhaken.
So eine Tour über mehrere Kontinente plant, ist sehr unwahrscheinlich.
Das könnte die Deichmann Edition dann sein.
Aber also ganz Europa finde ich auf jeden Fall schon mal super, weil das war ja bei den ROM wegen den nur 4 Gigabyte ein echtes Problem, weil diese Maps, die der Raum braucht, die benötigten halt viel mehr Speicher, weil die halt Routing auch unterstützten und deswegen passten da kaum zwei ganze Länder drauf, also Deutschland und Niederlande war schon schwierig und wenn man da jetzt zum Beispiel so eine Tour über 3 Länder hat, was ja nicht gerade unrealistisch ist. Es gab da ja schon Brevets, die jetzt Belgien, Deutschland, Frankreich abgeklappert haben und das wird dann schon schwierig. Okay, das ist auf jeden Fall jetzt alles kein Problem mehr. Und Farbdisplay gibt es auch und wenn man es genau nimmt, sogar mehr Farben als beim Roam. Der Roam hatte nur 8 Farben und das Gerät hat jetzt 64. Und ja, Routing, wie gesagt, gibt es auch von Roam mitgenommen. Und dann gibt es noch Höhendaten, die jetzt auch mit in den Karten integriert sind, was auch immer das dann für einen Vorteil im Endeffekt hat. Was fehlt noch? Ja, USB-C hatten wir schon. Schnelleres Laden jetzt mit, was ist das? 5 AMP? Was soll das jetzt für eine Einheit sein? Ja, Ampere ist eigentlich nur ein A. Also AMP sagt.
Das ist für die Amerikaner, nicht. Das ist einfacher.
Ja, komische Einheit. Naja, okay. Auf jeden Fall schnelleres Laden. Was gibt es noch? Ja, Software fixt das viele. Also die haben, das ganze User-Interface sieht auch eine ganze Ecke anders aus. Und bei den ROM, wie gesagt, gab es da schon Farben, aber die beschränken sich eigentlich nur auf die Karte. Und jetzt findet man überall in den Menüs auch Farben wieder. Und ja, es ist alles ein bisschen, braucht natürlich nicht wirklich jemand. Aber was ich auch noch ganz nett finde, ist ein Helligkeitssensor. Also jetzt schaltet sich quasi die Display-Beleuchtung von selber ein, wenn man jetzt in einen Tunnel fährt oder ähnliches. Und ja, ansonsten, Batterielaufzeit ist dieselbe. Ja, das war es eigentlich so.
Markus, klingt das
ach ja, nicht? Was, sorry, wenn ich nur mal kurz unterbreche. Was ich noch ziemlich cool finde, weil bei den vorherigen Wahoo-Elementen, das zog sich eigentlich durch alle Geräte durch, also dass die Tasten unheimlich schwergängig waren. Also das Gerät hat ja kein Touch-Display, so wie so ein Garmin, sondern wird rein mit Tasten bedient und die waren immer super schwergängig. Und das ist jetzt das erste Gerät, wo die Tasten wirklich leichtgängig sind und auch so nach außen gewölbt. Ja, also das ist vielleicht nochmal so eine kleine nette Zugabe.
Klingt das für dich so, als würdest du, also wenn du jetzt so ein Bolt hättest, Markus, klingt, also die Sachen, die jetzt neu dazugekommen sind, würden die dich zu einem Upgrade bringen oder motivieren?
Das motiviert mich nicht mal von meinem Garmin 1000 abzugraden, weil genau diese Funktion mit irgendwie Display verändert sich, wenn du in den Tunnel fährst. Das hat das schon das Gerät, was da vor, keine Ahnung, 5 Jahren von Garmin rauskam.
Okay, Themawechsel.
Nee, also vielleicht mal ganz kurz, vielleicht darf ich das kurz einwerfen. Ich habe meinen.
Also ganz kurz nochmal. Ja? Und Karten, also Karten, kann man da keine Speicherkarte reinstecken?
Du Narr.
Wo kommst du denn her? Echt, ja, okay, bei Garmin, da gab es das früher. Bei Wahoo gibt es das nicht.
Speicher weiter.
Also, wir sind in 2021 und reden über, wir können nur ein Land auf die Speicher. Also, ganz ehrlich.
Also die Sau wurde vor, als der Rome rausgekommen ist, vor 2 Jahren mehr, also die wurde nicht nur durchs Dorf getrieben, ja, die wurde sogar durch die ganzen Landschaften getrieben, dass der Speicherplatz, der beim Rome verbaut wurde, einfach, also das war eine der größten Fehlentscheidungen, die ich bei solchen Bauteilen jemals in den letzten Jahren, glaube ich, gesehen habe. Also das, da werden die intern auch mehrfach mit dem Kopf noch vor die Wand geschlagen haben. Vielleicht mal ganz kurz, ich habe den Bolt 1, ich nenne es mal, wir sagen, glaube ich, Bolt 1 und Bolt 2, um das auseinanderzuhalten vielleicht. Ich habe den Bolt 1 auch vor gut einem Monat, zwei, verkauft. Einfach, weil ich, weil mich zusehends zwei Dinge genervt haben. Und ich weiß nicht, ob Markus, ich hoffe, du sitzt irgendwo, dass sich die Sachen nicht gleich hinten überfallen lassen. Mich hat eine fehlende, oder mich haben eine fehlende Funktion wirklich genervt, absolut. Nee, zwei eigentlich. Also Punkt eins, dass ich nicht angezeigt bekomme. Und ich erinnere mich, dass wir einmal nachts um 3 Uhr Seite an Seite fahrend uns darüber schon kaputt gelacht haben und ich mich geärgert habe und dass nicht angezeigt wird, wenn ich eine Route fahre, wie lange ist noch, wann bin ich zu Hause? Das ärgert mich einfach maßlos, dass das nicht geht. Und das ist ja jetzt kein Software-Feature, was irgendwie riesiges Know-how bräuchte. Das hat mich maßlos geärgert. Dann zum Zweiten, dass die Seiten nicht automatisch weitergeblättert haben. Das war etwas, was mich immer wieder geärgert hat. Dass das nicht automatisch eingestellt werden konnte. Ich glaube, der Markus ist gerade schon in den Wachkoma gefallen vor Schreck. Und Punkt Nummer 3, habe ich mich erinnert an diese Funktion beim Garmin, dieses Pro-Climb-Feature. Ich weiß nicht, der Tausender kann das, glaube ich, ich bin nicht sicher, ob der Tausender das kann, aber dass du quasi, wenn du in einen Anstieg fährst, automatisch, also auch wieder eine Strecke folgst, das automatisch die Streckenführung erkennt, okay, ich fahre jetzt in einen Anstieg und das wird mir dann prominent angezeigt. So nach dem Motto, okay, du fährst jetzt 4 Kilometer bergauf, Das wird dir prominent angezeigt und dann wird auch die Steigung und wie lange noch und so weiter. Das war auch ein Feature, was ich irgendwann mal, als wir ein Garmin-Gerät zum Testen hatten, irgendwie sehr, sehr cool fand. Und das hat mich dann dazu irgendwie bringen lassen, dass ich den Garmin 530, also Touch-Display war noch nie meins, das brauche ich nicht. Die Größe war ausreichend und ich habe mir jetzt einen 530er von Garmin geholt. Und wenn man mal einmal durch diesen initialen Schmerz gegangen ist, vor allen Dingen, wenn man sehr lange kein Garmin-Gerät mehr gefahren ist, was aber auch nicht mehr so schlimm ist wie früher und das alles konfiguriert hat, bin ich da jetzt auch echt die Fahrten, die ich damit gemacht habe, echt zufrieden.
Ist der 530er so das aktuelle Gerät aus der Klasse oder ist das jetzt ein älteres Gerät, was du irgendwie bei eBay geschossen hast?
Nee, das ist das aktuelle Gerät. Das aktuelle Gerät aus dieser Klasse. Also 530er und 830er unterscheiden sich im Prinzip fast nur durch Touch-Display und Nicht-Touch-Display. Und ich glaube, so ein paar Alarmfunktionen, ne, glaube ich, gibt es auch noch mehr beim 830er. Allerdings jetzt nichts, was mich dann reizen würde. Und der 1030 Plus, glaube ich, oder habe ich den 530 Plus? Das ist das aktuelle Modell, jedenfalls aus dieser Baureihe. Und ich finde den 1000er und 1030er, 1030er Plus oder wie, ne, das, den finde ich einfach zu groß. Also das brauche ich nicht. Und deswegen ist das quasi das aktuelle Modell, wäre mir auch nicht bekannt. Also es würde mich eigentlich wundern, wenn dieses Jahr nicht noch irgendwas kommt. Mir wäre aber nicht bekannt, dass irgendetwas kommt. Und deswegen dachte ich jetzt, der Upgrade-Preis, also das, was ich jetzt aufzahlen musste zu dem, was ich für den Bolt bekommen habe, war minimal. Und dann war das jetzt einfach so die beste Gelegenheit. Und ich bereue das, also bis dato, am Anfang so, wenn man einmal durch den Schmerz durchgegangen ist, dann geht es eigentlich. Oder dann, ich habe jedenfalls bei alle Funktionen, bei den Touren, die ich jetzt unterwegs war, habe ich mich schon sehr gefreut. Ach, guck mal, die Seiten wechseln wieder. Ach, guck mal, um 17.30 Uhr bist du zu Hause. Hui, jetzt ist der Berg, noch 3 Kilometer. Da hatte ich schon Spaß dran. Und deswegen bin ich ja eigentlich auch im Moment, ich bereue es noch nicht. Und als ich dann vom Pol 2 die Specs gesehen habe, habe ich es noch weniger bereut.
Aber wieso hast du dich entschieden, den Bolt 2 zu holen? Also was war für dich jetzt so die Kaufentscheidung? Einfach ausprobieren?
Ja, das ist ein neues Gerät. Mal gucken, was der so kann. Und ich habe halt einen Wahoo Element Roam und der, wie gesagt, hat so einen kleinen Knack weg, so ein Belüftungsloch und wer weiß, wie lange das noch hält. Also ich tippe mal, beim nächsten Regenschauer war es das und ja.
Also es war deswegen die Notwendigkeit, einfach da einen neuen zu holen.
Ja, endlich mal eine Notwendigkeit, ja.
Die letzten 10 sind geholt worden ohne Notwendigkeit, also das ist ja Novität irgendwie hier.
Ja, aber ich probiere auch gerne aus, muss ich zugeben.
Ja, das habe ich schon mitbekommen.
aber jetzt mal so Otto Normalverbraucher, ich bin der Meinung, man kann eigentlich jemanden, der den Bolt fährt, jetzt so das Upgrade dazu machen, dafür sind für mich die Unterschiede einfach zu gering, glaube ich. Also ich finde nicht, dass man das so zwingend machen. Also das würde ich mich mit schwer zu tun. Also den Bolt gibt es ja auch, glaube ich, gar nicht mehr. Ne? Insofern trifft man da jetzt keine Entscheidung. Aber also jetzt zwingend ein Upgrade zu machen, finde ich, für die.
Also wenn du die nebeneinander legst, das Display, das ist ja oft ausschlaggebend. Es ist schon ein ganz, ganz schöner Schritt nach vorne. Also es sieht nochmal eine Ecke schärfer aus und moderner, bla bla. Ne? Und die Farben halt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass allein wegen dem Display viele da.
Aber ich fand gerade die nicht vorhandenen Farben, fand ich das immer ganz cool, weil das irgendwie so ein bisschen einfacher war, also so reduzierter.
Ich weiß, es ist ja jetzt auch nicht so übertrieben, also es ist ja nicht so, als wäre da jetzt auf einmal alles mit Farben voll geklatscht, also das ist wirklich ganz dezent eingesetzt. Also ja, da kommt man eigentlich gut mit klar, da lenkt nichts ab.
Ein bisschen neidisch jetzt mal, so ein, zwei Touren damit machen würde ich schon gerne, aber ich glaube, so grundsätzlich bin ich jetzt mit der Entscheidung, den 530er da vorher genommen noch zu haben, ganz zufrieden. Wie lange fährst du den 1000er noch, Markus? Oder da ist jetzt gar kein Gear Acquisition Syndrome bei dir
im Moment? Nö, momentan gar nicht. Nö.
Also, ist ja gut. Also.
Der funktioniert. Ich muss mir mal irgendwie Gedanken machen, was so das Thema Laden betrifft, unterwegs. Und wie ich da an die Ladebuchse komme und sowas. gucken, was ich noch so an Kabeln habe oder ob ich damals mir schon den Kopf gemacht habe. Habe ich jetzt noch nicht rausgekriegt. Aber das sind so praktische Sachen. Aber ansonsten, er funktioniert. Bin mehr als zufrieden. Ich muss dazu sagen, ich fahre nicht so wie du Routen nach. Also ich fahre, ich weiß eigentlich, also in der Regel, wo ich hinfahre. Ja, das ist mehr so Trackingsgerät. Das hat ja auch dieses Feature, dass du so ein Live-Tracking machen kannst. Ich weiß nicht, ob das Wahoo auch hat.
Meinst du, dass du sozusagen dir selber deinem Rennen hinterherfährst?
Ja, dass du, wenn du dein Telefon koppelst, wenn ich mein Telefon mit meinem Garmin-Gerät kopple, dann kann ich quasi in der Garmin-App eine E-Mail an Leute schicken und ich glaube sogar, ich kann das twittern oder so, gab es da auch mal eine Integration, wo dann Leute gucken können, wo ich gerade bin, wie schnell ich fahre, was mein Puls ist und die ganzen Daten kriegen. Also kannst live quasi auf einer Google Maps-Karte dem nachverfolgen. Ich kann das ja mal einlegen als Kontakte, weil ich brauche das Feature nicht mehr. Das ist eigentlich ganz gut, wenn du irgendwie keine Ahnung, Freundin, Frau, was auch immer, die kann sehen, wo du bist. Du sollst dich vielleicht irgendwo treffen oder wenn dir mal was passiert, dass du wissen, oi, da ist irgendwie was, der Abbruch gewesen oder es geht nicht mehr vorwärts. Ich finde das schon ganz, eigentlich ganz cooles Feature, wenn, also für bestimmte Cases. Und kann ich mal einlegen, da kriegt ihr quasi eine Mail, wenn ich mal wieder draußen unterwegs bin. Ja.
Also ich glaube, das konnte der Wahoo aber auch, wenn ich mich recht entsinne. Da kannst du
auch einen Live-Link
erstellen. Aber das ist das halt das Interessante, ne? Das ist so ein Use Case, den hast du da oben vor allen Dingen auch, weil wenn dir mal was passiert und du liegst kurz neben dem Fjord, da kommt halt vielleicht noch mal 3 Tage niemand vorbei. Etwas zugespitzt gesagt. Ne? Während das jetzt hier so bei uns, also wenn ich in Köln-Mülheim liege, da dauert es keine 10 Sekunden, bis irgendjemand mir das Rad dann vielleicht auch geklaut hat.
Also, die Schuhe.
Ja, geil. Ne? Also das macht er. Aber ich hab mich auch zuletzt mit jemandem unterhalten, der konnte den Use Case, ich möchte wissen, wie viel Uhr bin ich zu Hause. Überhaupt nicht nachvollziehen. Ne, also für den ist so, für den war so Zeit in dem kein Faktor. Und wenn ich jetzt weiß, okay, ich plane 100 Kilometer Route und die Zeit, wann ich nach Hause komme, verschiebt sich immer weiter nach hinten. Ja, Mai, dann kann es auch sein, dass ich abbreche und sage, okay, heute fahre ich nur 80, aber dafür bin ich zu dem vereinbarten Zeitpunkt wieder zu Hause. Aber das sind ja die unterschiedlichen Use Cases, die wir auch, wie man offensichtlich sieht, alle haben. Und deswegen auch für jeden ist vielleicht ein bisschen das richtigere Gerät gibt. Ich habe auch zum Beispiel, jetzt so, irgendwie hatte ich, na, wie gesagt, nach der ersten Station jetzt nichts, was ich vermisst hätte bei dem 530, habe ich 530 oder 35 plus, muss ich nochmal gucken eigentlich. Also, ne, da war jetzt nicht so, wo ich gesagt habe, ach, guck mal, das war jetzt, also die Integration von Komoot, die ist natürlich fantastisch, das muss man auch schon sagen. Na, das war vielleicht jetzt so ein Punkt, wo ich mich bei dem Garmin noch nicht genug eingelesen habe oder noch nicht eingearbeitet habe, um dass es so übergangslos funktioniert hat, wie bei dem Wahoo. Das wäre so das Einzige, wo ich sagen würde, na, das ist ein bisschen anders. 530 habe ich nicht, 530 plus.
Ja, das ist bei Garmin wirklich nicht ganz so schön. Wobei, es gibt ja auch mehrere Methoden, Komoot einzubinden bei einem Garmin. Also einmal gibt es das ja mit dieser App, Connect IQ oder wie diese Plattform heißt von Garmin.
Ja, das habe ich versucht, das habe ich aber nicht verstanden. Da war ich zu blöd.
Ja, das ist auch das, was eigentlich am schlechtesten funktioniert.
Nämlich ruhig.
Es gibt auch noch eine Möglichkeit, dass die Strecken automatisch in deinen Streckenordner oder Routenordner, ich weiß nicht mehr die genaue Bezeichnung, vom Garmin landet. Also alle Komoot-Routen, die du planst, die werden dann synchronisiert und landen da automatisch drin. Allerdings nur maximal 100, dann ist nämlich Schluss. Mhm. Also wenn du mehr als 100 Routen planst, dann ja. Wundert man sich, warum das Gerät auf einmal nicht mehr synchronisiert.
Ah, das Problem hattest du doch auch, ne? Bist du nicht reingelaufen?
Das Problem hatte ich, ja.
Nee, ich habe das einfach so gemacht, ich habe einfach eine Komoot-Strecke geplant, habe die runtergeladen und habe die dann in Connect geladen und dann war die ja so auf dem Gerät auch.
Ach so, ja, okay.
Das geht natürlich auch. Ist jetzt nicht das Eleganteste, aber nicht funktioniert und ich will ja auch nicht. Also weißt du, ich habe dann da irgendwie in dem Connect hatte ich einfach, also zuletzt gab es auf irgendeiner Webseite, gab es hier so nach dem Motto 10 Kölner Radstrecken in die verschiedenen Richtungen. Die habe ich einfach alle 10 einmal runtergeladen, habe die alle 10 einmal hochgeladen und dann war es das. Ne? Also jetzt habe ich 10 Strecken, die ich mal ausprobieren möchte in naher Zukunft, die alle jetzt auf einmal drauf sind. Also das sind jetzt auch keine Raketenkunstgeschichten.
Ja, aber was mich wirklich am Garmin immer noch stört, ist, dass du, wenn du eine neue Route starten willst, musst du dein Workout beenden. Also du kannst,
Okay.
Nee, Quatsch, das war so, wenn du, jetzt habe ich Miske erzählt, wenn du, wenn du eine neue Strecke jetzt von Komoot laden willst, also angenommen, du willst eigentlich eine 100er fahren, stellst fest, die Zeit reicht nicht, ich fahre lieber nur 80, breche jetzt ab und lass mir von Komoot den kürzesten Weg nach Hause planen, dann kriegst du diese neu geplante Komoot-Route nur auf dein Gerät, wenn du dein Workout beendest.
Aber also, kannst du nicht einfach back nach Hause, zurück nach Hause irgendwie?
Ja, gut, wenn du die Navigationsfunktion vom Garmin bemühst, dann geht das natürlich auch. Wobei die ja oft, ich weiß nicht, ob es mittlerweile besser geworden ist, aber früher war das immer eine Katastrophe. Der hätte dich dann
quasi
über der Autobahn geschickt oder ähnliches.
Ja, Autobahn fahre ich gerne. Das wäre nicht das erste Mal. ja, okay, ist vielleicht ein Punkt, aber bin ich jetzt noch nicht reingelaufen in das Problem, ne? Möge es mir verborgen bleiben. Aber ja, also da, bis dato bereue ich die Entscheidung nicht. Ich bin gespannt, was sich da so bei dir in den nächsten Wochen und Monaten zeigen wird. Und auch was von Garmin kommt. Mal gucken.
Genau, schauen wir mal.
Ja, also, und dann wirst du ja.
Ich bin gespannt, wenn du das jetzt wirklich bei deinem Obit-Event testest. Wie lang ist die Strecke, die du fährst?
100, irgendwas knapp über 150.
Oh ja,
aber halt Gravel-Route, also da hast du einen anderen Durchschnittsspeed, wobei manche da auch recht flott sind.
Ah, okay. Kannst du das Backup nicht irgendwie auch noch so mal aufs Telefon laden oder so? Also ich, ja.
Ach, du meinst, falls beide Wahoos ausfallen?
Ja, also das ist ja.
Jetzt bringe ich nicht auf so kluge Ideen.
No risk, no fun.
Ja gut, auf dem iPhone habe ich ja noch die Komoot-App, also da kann man sich ja auch noch drüber navigieren lassen, also es ginge schon.
Ansonsten, das ist der Ruhrpott, also ich meine, da bist du ja auch nie weiter als 20 Kilometer von zu Hause weg.
Ja. Also. Ist auf jeden Fall, ich bin die Strecke schon zu 70 Kilometer gefahren, vorletztes Wochenende und war schon echt toll, allerdings auch ein paar knackige Anstiege, also da wundert man sich, wo auf einmal die Höhenmeter herkommen.
Welche Übersetzung fährst du da an dem Rad im Moment?
Ja, das ist hier einmal 11-fach oder was ist das? Die Apex, SRAM Apex. Und was hat die für eine Übersetzung? Weiß ich jetzt gar nicht. Vorne 42 und hinten 9 ist das kleinste und größte, weiß ich nicht, irgendwas über 30, 34 vielleicht.
Ah, okay. Ja, aber dann sollte ich, wenn ich mich da mal herantrauen sollte, ich habe hier noch so ein Kettenblatt liegen, was ich noch nicht montiert habe, mit 38, 42, das sollte dann ja machbar sein.
Ja. Damit geht das.
Gut, ich bin gespannt. Also dann erwarten wir Katastrophenberichte. Wann fährst du? Samstag? Nur, dass man schon mal den Twitter-Feed irgendwie so darauf einrichtet, ne? Hier Sondermeldungen und Eilmeldungen und so weiter.
Ja, genau.
Also
ja, jetzt Samstag.
Samstag, ja. Schön, schön, schön. Erwarten wir dann die Katastrophen. Und ja, da sind wir alle frisch versorgt. Der nächste geht dann wohl Richtung Norwegen, wenn mal wieder irgendwas kommt und der bei dir die Segel streicht. Aber solange der Tausend noch funktioniert, gibt es ja keinen Grund zu einem Upgrade.
Jojo.
Also ich bin ja mittlerweile
auch. Ich hab auch wirklich gerade so nicht so, manchmal denkt man ja so, man startet wieder mit einer alten Hobby, alten Leidenschaften. Jetzt muss man erstmal so Upgrades machen und gucken, dass man da up to date ist oder so. Mir fällt da ist der Drang relativ gering.
Ja,
ich hatte mal so überlegt, ja, diese EPS 2 oder 3, was der 3 ist ja mittlerweile von Kampagne da draußen. Ich war noch die erste, ist zwar auch 11-fach, aber da das so technisch zu upgraden, da musst du Batterie tauschen und so, dann alles ganz schön teuer. Weil dann irgendwie auch dein Telefon koppeln kannst, aber ich meine letztendlich, was bringt's, also macht, das ist, ja.
Also ich denke mir immer, wenn es nötig ist zu upgraden, weil man ein neues Rad ne, neuer Rahmen und du musst neues Material dran dengeln und oder weil andere Sachen kaputt gegangen sind und ne, dann in solchen Situationen freue ich mich immer über das neue Material, ne, und auch die neuen Features und so weiter. Nur jetzt ein Upgrade um des Upgrades willen, ja, klar kann das auch interessant sein und Spaß machen. Nur im Moment bin ich auch so, ach, es gibt so Kleinigkeiten, wo ich upgrade. Also zum Beispiel jetzt beim nächsten Thema, was wir trotz der späten Stunde vielleicht nochmal ganz kurz anreißen wollen. Wir nehmen zu dritt, merke ich gerade schon, sind wir unfassbar langsam Themen. Aber das freut mich auch andererseits, weil dann kann man es dann gezielt und mehrfach beleuchten. Hab mich selber jetzt verhetzt. Genau, ich habe da jetzt zum Beispiel beim Tacho, ich klingt jetzt auch blöd für jemanden, der einen Tacho vor 2 Monaten geholt hat oder vor einem Monat, aber ich freue mich da jetzt auch erstmal. Es soll erstmal wieder alles so richtig ans Laufen kommen und ich höre mir das auch gerne an oder lese es dann. Plus, da war für mich jetzt auch kein Reiz, auf den Bolt abzugraden von dem alten. Und ich wollte mal wieder zu Garmin zurück. Ist denn, was ich auch sagen muss, diese Garmin, ich war auch ein bisschen enttäuscht einfach von Wahoo, von der Uhr. Ja. Das war so überhaupt nichts, was mich irgendwie gereizt hat. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, Markus, die haben halt auch eine Uhr rausgebracht, auf die ich wirklich sehr lange schon gewartet habe, weil ich wollte ja, ne, also die Apple Watch steht bei mir immer noch und lange schon im Raum. Auch aufgrund der, ne, Gesundheitsfunktionen. Und dann war von Wahoo schon lange eine angekündigt und immer wieder verschoben und verschoben. Und als das, was da gekommen ist, war auch wirklich jetzt Garmin-Technik von vor ein paar Jahren, beziehungsweise all die Features, die jetzt neu und interessant waren, haben mich jetzt, war nicht für mich relevant. Und ich weiß nicht, mit der Apple Watch und dem Garmin, also hast du da auch so, also in Garmin Connect gibt es ja tausende Funktionen, werden die von Apple Health dann ausgelesen irgendwie? Kannst du dazu vielleicht noch mal kurz was sagen, Markus?
Was ich grundsätzlich sagen kann, ist, dass ich eigentlich alle Daten hin und her synke. Im Detail ist es jetzt ein bisschen schwierig, dass also ich bin quasi auf der einen Seite ich synke eigentlich Strava-Daten in Health. Mhm. Schritte. Also das ist das Schöne mit der Watch, dass eben alle Schritte gezählt werden, dass man so weiß, wie viel bewegst du dich eigentlich. Mhm. Das wird in Health reingesynkt. Dann habe ich so eine Withings-Waage, die ist auch schon, weiß gar nicht, 5, 6 Jahre alt. Die synkt die Daten in die Health-App rein. Aber jetzt so direkt, was die Apple Watch betrifft, da geht es eigentlich mehr um Schlaftracking und was ich da mache und so Bewegung. Was auch ganz cool ist, ich muss sagen, ich bin bei mir jetzt auch in den letzten Wochen auch viel wandern gewesen wieder und das einfach so zum Tracking zu nehmen von Wanderrouten, die Apple Watch, also das, ja, finde ich eigentlich auch ganz, ganz praktisch so. Also dass man einfach mal so eine gewisse Gesamtaktivität trackt, halbautomatisch, sag ich mal.
Ich finde halt auch diese, so nach dem, oder so Stresslevel und solche Sachen werden ja von Garmin Connect viel angezeigt oder von den Garmin-Uhren auch sehr prominent wird das als Feature herausgehoben. Deswegen hatte ich auch mal kurz in die Richtung gedacht, einfach so, und nicht jetzt aus irgendeinem konkreten Grund, sondern aus Neugierde, läuft da so, also, aber da läuft jetzt gar nichts zusammen, ne?
Nee. Ja. Aber du kannst Connect da auch mit Health koppeln. Das ist immer so die Frage, was nimmst du so als zentrale
Plattform? Ja, jetzt dein Master-Datensatz, ne? Ja.
Ja, also und ich sag mal so, ich drücke, also du kannst ja zum Beispiel, wenn du mit der Apple Watch gehst wandern, bist irgendwie oder gehst spazieren, auch einfach nur sagst, du gehst jetzt mal nach raus und mal eine halbe Stunde spazieren und machst dann eine Outdoor-Aktivität draus. Und du startest dann die Strava-App und du hast das gekoppelt, dann kommt die Aktivität damit auch rein, sagt, hey, hast du ein Workout so und so, oder wenn du paddeln gehst oder schwimmen gehst, willst du es importieren in Strava? Also das ist immer so die Frage, was ist dein Hub, wo lässt du die Daten und für mich ist Strava da also auf eine gewisse Art und Weise der zentrale Hub. für was jetzt Aktivitäten betrifft, Workouts.
Ich würde gerne hier so Power-Hängematten-Leaking machen. Das ist meine neue Passion.
Power, was? Was für ein Ding?
Power-Hängematten schaukeln. Das ist furchtbar anstrengend, in der Hängematte zu liegen und einmal so ein bisschen, so nicht zu viel und nicht zu wenig von links nach rechts zu schaukeln.
Okay. Da habe ich mal bei dem ganzen Thema Sync mal eine kurze Frage an die Hörer, weil ich bilde mir ein, dass ich früher aus meiner Withings
besser aussah.
dass ich da die Gewichtsdaten nach Strava und nach Swift gesynkt habe. Automatisch.
Ja, bilde ich mir auch ein.
Bilde ich mir ein, dass das früher mal ging und das kriege ich nicht mehr hin. Und dann ist so die Frage, liegt das nur bei mir irgendwie, hat sich irgendwo aufgehangen? Oder kann das irgendwie, und das geht bei allen anderen Hörern, die das machen, oder haben das andere auch festgestellt? Das würde mich mal interessieren.
Das würde mich auch interessieren, weil bei Swift habe ich das auch zuletzt nachtragen müssen, weil ein Signifikant, also es ist bei mir, will man jetzt auch nicht so viel, aber da hat sich ein Wert schon um 3 Kilo verändert. Und das kann ja dann bei Swift schon zumindest macht es einen minimalen Unterschied. Und da musste ich das auch manuell nachtragen, obwohl ich auch so eine Withings-Waage habe. Und das eigentlich, dachte ich das auch, dass das so synchronisiert wird. Also an dieser Information hätte ich auch Interesse. Ich dachte auch, dass sich Withings mit Garmin Connect, also ich habe es auch aufgegeben in gewisser Hinsicht. Ich habe es einfach, Kapitulation, um es mit Tokotronic zu sagen, die Kapitulation einfach akzeptiert. Und ja. Ich hoffe darauf, dass sich das irgendwie, dass das sich alles bei mir dann in der Health-App irgendwie alles sammelt und zusammenkommt, aber so genau.
Ja, wobei ich muss sagen, ich mag diese Withings, diese Healthmate-App von denen eigentlich auch ziemlich gern. So, ja, was die Auswertung von Daten betrifft und solchen Geschichten, das ist schon ganz cool eigentlich.
Naja, da sind halt auch lange Daten drin, ne? Also bei mir sind die Gewichtsdaten da, glaube ich, auch seit 2011 oder so drin. Hm. Das ist einfach eine große Datenmenge, die man dann zur Verfügung stehen hat. Ich glaube, da hat Nokia an der App auch damals noch ordentlich, die haben ja auch eine Zeit lang Nokia gehört. Ich glaube, da haben die auch massiv dran gearbeitet und geschraubt damals, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe. Die gehörten ja jetzt eine Zeit lang, glaube ich, zu Nokia und dann zu irgendwelchen Franzosen und sind dann wieder selbstständig geworden.
Ich glaube, die gehören immer noch zu Nokia.
Echt?
Ja, das wird auf jeden Fall so in der App angezeigt.
Oh, dann gehörten die zwischendurch irgendwelche Franzosen und dann haben sich dann
ja nur. Ich dachte auch, die werden wieder raus. Okay.
Wieder was hast du gelernt? Ja.
Vielleicht aber an diesem. Was verpasst?
Ja. An dieser Sync-Geschichte.
Bildungspodcast.
Ja. Bildungsauftrag. Aber an diesem Sync-Geschichte wäre ich auch interessiert. Entschuldigung, jetzt habe ich getrunken, obwohl ich was reden wollte. Das würde mich auch interessieren. Vor allen Dingen der Sync Withings zu Swift. Das wäre so im Moment ein Anwendungsfall, den ich da gerne hätte. Wir haben jetzt schon anderthalb Stunden. Ich würde ein Thema gerne noch kurz aufmachen, weil das ist etwas, das wird uns dann noch zweimal verfolgen, zumindest noch einmal verfolgen, weil ich das Testexemplar schon hier habe und damit mehrfach jetzt unterwegs bin. Und das kurz vorstellen würde, ein bisschen genauer. Beim letzten Mal habe ich es, glaube ich, nur angerissen. Und wir werden dann nochmal drüber sprechen, wenn der Herr Timmer auch mit seinem Testexemplar unterwegs ist. Und ich glaube, der Markus hat das noch gar nicht mitbekommen. Deswegen würde ich das dann auch so ein bisschen ihm vorstellen und seine Meinung dazu hören, worauf ich gespannt bin. Und zwar ist es die eBirth E0 Hose, die ich jetzt schon eine ganze Zeit gefahren bin, mehrfach auf verschiedenen. Also Indoor, Outdoor, so wie sie sich vorstellen, so wie sie sich nicht vorstellen, ein paar Sachen ausprobiert und da wollte ich kurz mal eine Rückmeldung zu geben. Hast du davon schon mal was gehört, Markus?
Ihr habt mal über eine Sattel- und eine Hosengeschichte gesprochen, ist das das?
Exakt, das ist es. Also es ist die Idee, die dahinter steckt von eWorth, ist, dass man das Polster aus der Hose rausnimmt und in den Sattel steckt und damit viele Probleme löst, die das bisherige Setup, was man so seit Jahren vorgelebt bekommt, von den Profis gezeigt bekommt, dass man dieses Setup einfach mal neu denkt und es umstellt. Und ich weiß nicht, ob ich, also wenn ich mich jetzt wiederhole, seht es mir nach, dann skippt einfach mal so eine Minute vor oder zwei. Ich habe das zuerst auf der Rolle ausprobiert, weil ich dachte, das sind sozusagen klinische Bedingungen. Nach fünf Minuten dachte ich, oh Mann, das ist ganz schön doof hier. Nach 10 Minuten, Viertelstunde ungefähr dachte ich auch, es geht. Ganz okay. Und nach 40, 50 Minuten dachte ich, naja, also da brauchst du jetzt auf jeden Fall noch so einen Sattel. Weil es ist wirklich, wirklich, wirklich im ersten Moment sehr, sehr komisch. Weil dir fehlt einfach dieses Polster in der Hose und du denkst die ganze Zeit, es ist was los. Dann, Achtung, jetzt wird es vielleicht sogar ein kleines bisschen lustig. Man hat das Gefühl, es zieht hinten rum.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Weil der Unterschied ist einfach, dass so ein Polster ja auch Wärme irgendwie speichert, warmes, feuchtes Klima erzeugt, ne, weil der Schweiß zieht da rein. Und man hat einfach mal das Gefühl, boah, es zieht hinten rum. Die Hose ist extrem leicht. Also ich glaube, meine gewogen waren, glaube ich, 115 Gramm. Also das Ding wiegt auch nichts. Passt bei mir wie angegossen. Also bei der Vorauswahl der Größe hat man mir geholfen und das war wirklich eine sehr, sehr gute Wahl. Und es ist, was auch noch so ist, hast du die Hose schon, Christian?
Ich habe es noch nicht anprobiert, nee.
Aber es knistert so ein bisschen. Also das Material ist auch so ein ganz komisches, es ist ein bisschen knisterig, was komisch klingt, aber was auch dazu führen soll, dass die Hose keinerlei Reibung auf dem Sattel erzeugt. Weil Reibung ist halt der Punkt, wo es dann wieder zu Hautreizungen kommen kann, zu Schwierigkeiten und. So, das ist jetzt die Theorie alles dahinter, aber Theorie, ne, man kann sich da viel anhören und angucken und zuhören, wie einem das erzählt wird, aber am Ende ist wie beim Fußball, zählt am Platz und am Ende zählt unterm Hintern und also ich war extrem skeptisch und ich dachte mir auch die ganze Zeit, wird hier überhaupt ein Problem gelöst, was existiert, weil es gibt ja jetzt auch genug Leute, die lange Strecken schon fahren können, ohne dass sie jetzt längerfristige Sitzprobleme haben. Aber ich muss sagen, das fühlt sich schon gut an. Also ich habe das auch relativ schnell vergessen. Und ich finde, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man sowas vergisst oder wenn man so eine komplett neu gedachte Herangehensweise ausprobiert. Und man merkt es nach einer Zeit nicht mehr. Also sowohl Indoor, also auch auf der Rolle, mit dieser Kombination, diesem Sattel, dieser Hose funktioniert jetzt für mich gut und ich bin draußen unterwegs gewesen, also auch so Fahrten, wo ich dann anfing, also jetzt auch zugegebenermaßen mein Trainingszustand war auch schon mal besser, aber wo die Hose, das Gesäß und das Sitzen, das nicht das primäre Problem war nach längerer Zeit, nach 4 Stunden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man längere Zeit nicht gefahren ist oder so, ist so für mich immer Hintern das erste Problem und das war es damit nicht, sondern die Handgelenke, so insgesamt eine Erschöpfung und das hat mich sehr positiv gestimmt. Was ich auch mal ausprobiert habe, davon wird eigentlich dringend abgeraten, würde ich jetzt nicht sagen, aber es wird nicht so gut funktionieren. Ich habe die Hose, den Sattel auch mal mit einer anderen Hose ausprobiert. Und das Konzept fiel nicht direkt in sich zusammen. Also der Sattel ist als solcher, wenn man ihn mit einer anderen Hose kombiniert, auch nutzbar. Das heißt, wenn ihr jetzt im Urlaub seid und habt nur diese eine Evolve E-Zero Hose dabei und noch eine andere, braucht ihr nicht einen zweiten Sattel mitzunehmen. Man profitiert nicht von den Vorteilen, die man hat von der Hose ohne Polster, aber man hat jetzt auch nicht meiner Meinung nach entscheidende Nachteile und kann nur diese Hose benutzen. Für den Notfall kann man auch noch eine andere Hose benutzen. Die Zeit der Gesäßcremes ist damit vorbei, weil ich habe es jetzt ohne Gesäßcreme versucht. Ich weiß auch gar nicht, ob das vorgesehen ist. Das muss ich nochmal nachfragen. Kann ich mir nicht vorstellen.
Fährst du sonst immer mit Gesäßcreme?
Nee, aber wenn so Fahrten über 4 Stunden oder so, da creme ich das Sitzpolster schon ein. Das fällt komplett weg. Und ich bin wirklich, wirklich, ich war extrem skeptisch und bin jetzt wirklich, wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Ich überlege, ob ich vielleicht ein anderer Sattel für mich noch, ich finde den Sattel als solchen auch echt gut, der funktioniert gut für mich. Ich überlege, wenn ich mir noch einen anschaffe, ob ich da nicht einen schmaleren. Also ich glaube, es gibt S3, S1, S2, S3, S4, also es gibt 4 verschiedene Breiten. Und ich habe aufgrund meiner angegebenen Körperlichkeit den großen Sattel bekommen. Wenn ich mir noch einen anschaffe, weiß ich nicht, ob ich nicht den breiteren auf das Gravelbike mache und den eine Nummer schmaler auf das Rennrad. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert. ja, also wenn ihr da, ne, die bieten ja auch auf eWorth, macht damit auch Werbung, dass man ohne Wenn und Aber 30 Tage testen kann. Wenn ihr Gesäßprobleme habt, scheint mir das also eine relativ risikolose Nummer zu sein. Ne, also sie geben an, noch nahe zu Ende sind 60 Tests, sind sie komplett überzeugt, so sehr, dass wir uns sicher sind, dass du begeistert wirst. Fahre die E-Zero 30 Tage lang ohne Risiko auf deinem Rad. Wenn du nicht überzeugt bist, schick uns einfach den E-Zero zurück und wir erstatten dir den Kaufpreis ohne Frage und ohne Diskussion. Das klingt jetzt für mich, ohne dass ich das im Detail nachgeprüft habe, nach einem fairen Angebot. Und wenn ihr in der Hinsicht noch nicht das hundertprozentige für euch taugliche Setup gefunden habt, dann schaut euch das auf jeden Fall mal an. Gibt extra eine Lösung für Damen. Ja, und was aber, ich halt auch.
Ja, in Kürze.
Oder in Kürze, ja, also ist zumindest angedacht. Und was ich halt auch finde, ich meine, da müsst ihr mir mehr fast drüber sagen, ist wohl auch so, das wird zumindest auch in dem Video von eWorth so angepriesen oder als Argument angeführt, dass du halt auch viel einfacher die Sachen gut waschen kannst. Im Sinne von, du bist mehrere Tage unterwegs, also mehr Tagestour. Abends das im Waschbecken einfach mal schnell durchzuwaschen. Du kriegst es einfach hygienischer, sauberer, weil du kein Polster hast. Und kriegst auch schneller trocken. Was mir jetzt auch durchaus nachvollziehbar
ist. Ein, ja.
Ne? Also das sind für mich nachvollziehbare Gründe, warum man da in die Richtung denken könnte.
Fühlt man sich nicht nackt mit der Hose?
Ja, irgendwie. Es war im ersten Moment schon komisch. Also das stimmt schon. Also das man fühlt sich nicht nackt. Ich habe mich nicht nackt gefühlt. Aber irgendwie, es fehlt einem etwas.
Ich muss da spontan an diese Lederhose von Stefan Raab denken, die er mal einmal in einer Sendung anhatte, wo er sich dann auf einmal umdrehte und dann hinten sein blankes Gesäß offenbart.
Ja, nee, aber du löst, aber also der Gedanke, es zieht hinten rum. Also weil die Belüftung einfach eine bessere ist. Und da kommt von eWorth auch das Argument, und das klingt für mich auch nachvollziehbar, eine bessere Durchlüftung oder eine bessere Luftzirkulation führt dazu, dass die Haut trockener ist. Und trockenere Haut ist weniger schnell gereizt und führt deswegen zu weniger Hautirritationen. Was für mich jetzt auch erstmal so zumindest nachvollziehbar logisch klingt. Also das klingt für mich jetzt nicht nach so ausgedacht. Es war wirklich so, dass ich bei einer Fahrt auch wirklich hinten da so gesagt habe, boah, das ist echt kühl gerade. Also ein Polsterchen wäre jetzt schon schöner. Und ich weiß noch nicht, was die, also ich habe sie auch einmal angehabt als Hose unter einer so einer Gravel-Hose, ne? Also so eine Überhose sozusagen. Da wurde mir dann auch direkt wieder deutlich wärmer und dann habe ich das auch nicht mehr als so angenehm gefunden, sondern ich dachte mir auch, komm, nee, ohne war schon besser. Also das ist wirklich, das ist im ersten Moment, wenn du das erste Mal fahren wirst, wirst du es auch als ungewohnt empfinden. Es ist auch ein bisschen härter, habe ich das Gefühl, aber nicht in einem unangenehmen Sinne.
Ja, das macht mich schon echt neugierig.
Aber kannst du das Setup nicht einfach auf deinem Rad montieren? Also,
ja, könnte ich eigentlich auch machen für, kann ich nicht, weil vielleicht noch eine kleine Besonderheit, man braucht schon eine spezielle Sattelstütze, also was heißt speziell, die meisten Sattelstützen werden das wahrscheinlich können, weil die das Gestell von dem Sattel, von dem eWorth Sattel, das ist oval.
Ja, das hat so eine 7x9 mm hohe Oval, aber das können eigentlich, also ja, sehr, sehr viele Sattelstützen.
Meine Sattelstütze kann das nicht, also nicht die am Gravelrad. Da müsste ich dann erst eine andere Sattelstütze reinstecken.
Ja, aber das schreit doch fast danach, am Samstag mal ausprobiert zu werden.
Ja, könnte ich eigentlich machen, ja.
Ja, also.
No risk, no fun.
Genau. Aber was ich noch zu den Sattel sagen will, ist auch, ich finde auch toll, wie der verarbeitet ist. Also der ist ja irgendwie scheinbar komplett aus Carbon. Das Gestell ist aus Carbon und diese ganze Schale ist aus Carbon. Also es sieht auch extrem sportlich aus. Also ist jetzt nicht so ein Leichtgewicht wie so ein ähnlich aussehender Sattel von Tune. Das liegt wahrscheinlich auch an der Polsterung, weil die Tune-Sattel, die haben ja eigentlich nicht wirklich eine Polsterung. Aber der E-Zero halt, aber es sieht auf jeden Fall schon ziemlich schick aus.
Und der ist auch nicht so besonders schwer jetzt trotzdem. Ne? Also ich dachte mir, okay, nee. wenn jetzt das Polster und die, ich finde es leider nicht, ich habe ein Foto gemacht, einmal Polster, also Sattel, alter Sattel und normale Hose und dazu im Gewichtsvergleich neuer Sattel, also eWorth E-Zero System sozusagen, und das war wirklich ein signifikanter Unterschied. Ich glaube, ne, so ein 175 Gramm für den für so einen E12-Sattel, das ist halt auch jetzt nicht so, dass das ein Klopper wäre. Das hat mich auch überrascht. Und man sieht, ich finde, man sieht dem Sattel jetzt auch nicht an, dass da irgendwie eine Besonderheit drin ist. Ne? Also man sieht ihm nicht an, dass das jetzt ein besonderer Sattel für diesen besonderen Anwendungsfall ist. Also ich habe, also ich überlege schon sehr ernsthaft, mir noch zumindest schon mal einen zweiten Sattel davon zu besorgen fürs Rennrad.
Ja. Ja, das sieht auf jeden Fall alles sehr sportlich und normal aus und trägt jetzt gar nicht dick auf. Und das, was du jetzt sagtest mit den Hautirritationen, die auf jeden Fall dann, also die bei dir jetzt, was du beobachten konntest, weniger sind.
Ich habe vorher auch keine großen Probleme gehabt. Also ne, okay. Das, ab und an mal, was weiß ich, alle Jubeljahre mal. Aber ich finde das Argument, was für Vielfahrer an der Stelle oder viel Langstreckenfahrer vorgebracht wird, klingt für mich schlüssig. So,
ja, das ist halt oft das Problem, wenn du mehr Tagestouren fährst, quasi die Hygiene am
Gesäß, am Arsch ist.
Da muss man sich halt wirklich drum kümmern, sonst hat man nämlich Hautirritation und dann kann das Ganze sehr schnell unangenehm werden. Und wenn diese Hosen-Sattel-Kombi das so ein bisschen begünstigt, dass es vielleicht nicht ganz so schnell auftritt, das wäre natürlich schon
Fortschritt. Du kannst ja auch, also bei 115 Gramm für eine Hose, kannst du auch einfach viel einfacher mal zwei Hosen einpacken.
Ja, das ist auch ein Vorteil, stimmt. Mal eben so eine zweite Bib mit einpacken ist eigentlich dann kein Thema.
Ja. Also ist eine Tafel Schokolade im Prinzip, die du da zusätzlich
einpackst. Gewicht und Volumen.
Ja, genau. Volumen auch. Ja. Das ist ja quasi nichts. Das kannst du komprimieren auf eine Zigarettenschachtel oder sowas.
Also die Schachtel, also die Verpackung, also auch der Sattel und die Hose, das war auch wirklich sehr, sehr, sehr klein, als es gekommen ist. Ich dachte so, Gott. Ja, es ist wirklich sehr, sehr interessant. Ich dachte wirklich, nach 5 Minuten dachte ich wirklich, mir tut das sehr, sehr leid den Leuten gegenüber, dass ich da nichts Gutes drüber sagen kann. Und nach 10 Minuten, Viertelstunde war ich schon komplett überzeugt davon und nach einer Stunde habe ich halt, oder 50 Minuten habe ich gedacht, okay, wie bringst du jetzt der Frau bei, dass du noch so einen Sattel brauchst?
Entschuldigung.
Ja, gar kein Problem. Fahr du mal am Samstag damit und dann gehen wir weiter. Ja, würde mich freuen, wenn da, und wenn jemand, ich weiß zumindest von einem unserer Hörer, dass er damit auch schon unterwegs ist, würde mich mal freuen, wenn man da auch mal ein bisschen was hört. Wir hatten uns ganz zu Beginn schon mal ausgetauscht. Da war vor allen Dingen das Thema, es zieht hintenrum interessant. Ich bekomme jetzt bald von einem anderen Hersteller nochmal auch einen anderen Sattel wahrscheinlich für zum Ausprobieren, weil ich das Thema Sattel im Moment eigentlich sehr, sehr interessant finde. Da werde ich auch mal ausprobieren, wie sich die E12-Bib auf einem anderen Sattel anfühlt, der nicht dieses Polster drin hat. Also es würde mich auch interessieren.
Nicht, dass sich irgendwann noch herausstellt, dass diese Polster in der Bib eigentlich völlig unnötig sind.
Völlig unnötig, nur Geld machen.
Und das nur dafür da ist, um die Radfahrer zu gängeln.
Ja, genau. So einfach nur, ey, komm, dann seht ihr ein bisschen alberner aus. Ja, vielleicht. Mal schauen. Also, meldet euch auch da mal, wenn ihr da noch. Ich werde mal so Fragen, ich habe so 2, 3, 4 Fragen mir schon aufgeschrieben, die ich an die Wolf schicken werde. Wenn ihr da auch besondere Fragen noch habt, könnt ihr die gerne stellen. Entweder wir können die beantworten. Ich habe mich ja mit der Thematik so ein bisschen zumindest auseinandergesetzt. Es gibt auch ein langes Erklärvideo, das werde ich vielleicht mal an der Stelle verlinken, bei eWorf, wo die Macher, die ja Brüder sind, ich komme auf Stefan, der zweite, bitte seht es mir nach, den Namen weiß ich nicht mehr auswendig, wo die da sehr lange was zu erklären und in einer Interviewsituation 20 Minuten Rede und Antwort stehen. Und das werde ich auch mal verlinken an der Stelle. Da sind viele Sachen bei, wo man sich denkt, okay, ich finde bei solchen Sachen ist immer das Problem, es klingt alles so richtig. Aber am Ende des Tages muss einfach der Hintern und die Hose und der Sattel passen. Und das tut es in dem Fall bei mir. Und guckt euch das mal an. Die haben auch diesen Event, den werden wir, glaube ich, beim nächsten Mal ein bisschen besprechen, wenn ich vielleicht noch mal ein paar Fragen gestellt habe. Dieses eWorf Big 3 findet ihr auf der Seite auch. Könnt ihr vielleicht schon mal reingucken. Ansonsten werden wir das beim nächsten Mal einfach, sag ich mal, auseinandernehmen, oder? Habt ihr da was gegen?
Ja, das passt.
Das passt. Ich würde aber gerne das eine Thema hier noch gerne ansprechen, da ja. der Herr Zimmer quasi demnächst am Samstag wieder unterwegs ist und nicht, dass es dann quasi eine Fortsetzung dessen.
Ich habe den Anfang, wenn ich ehrlich sein darf, ich habe den Anfang ehrlich gesagt nicht verstanden, was du gesagt hast. Das Thema?
Das Thema Crash des Monats.
Ach so, den sollen wir jetzt nochmal vorziehen? Oder sollen wir es beim nächsten Mal hören?
Ja, es gibt ja demnächst einen neuen Podcast mit dem neuen Monat.
Oh Gott. Ja, hat klar.
Also unterwegs also. Mit neuer Ausrüstung. Okay. Also was soll schief gehen, ich meine.
Dann setzen wir die letzten zwei Themen setze ich jetzt einfach mal für Upcoming in die Upcoming-Liste ja. und hören uns noch zum Abschluss an, was man alles falsch machen kann. Crash des Monats Mai, Herr Timmer, der Timmernator hat zugeschlagen. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung und zu unserer Unterhaltung zu erzählen?
Ja, da war ich wohl daran beteiligt. Also es begab sich an einem sonnigen, nee, also ich fange jetzt nicht wieder Märchenoper an, aber eigentlich konnte ich da auch gar nichts hören.
Nee.
Das ist wahrscheinlich auch erstmal der Standardsatz, der als erstes kommt. Nee, ich fuhr auf eine Radtrasse drauf und während ich da so hoch, da gab es halt so eine Auffahrt, die ging halt so ein bisschen hoch, wo man halt nicht ganz so schnell fahren konnte und dann vor oben auf der Trasse, da sah ich schon jemanden relativ sportlich, also weiß nicht, weiß Gott, wie ambitioniert, aber der fuhr ein bisschen zügiger auf der Radtrasse in meine Richtung, also in die Richtung, in die ich auch wollte. Und der sah mich kommen und ich sah noch so aus dem Augenwinkel, dass er da noch ein paar Schritte zulegte. Und ich dachte mir, okay, das ist jetzt wieder Herausforderung, den packst du dir erstmal. Und habe mich da direkt hintergesetzt, also halt war recht schnell hinter ihm und hab dann wollte eigentlich gerade überholen, guckte noch kurz auf meinen Tacho, auf den Wahoo-Raum, der zu dem Zeitpunkt noch heile war. Und dann auf einmal guckte ich nach vorne und der Typ hat da eine Vollbremsung gemacht. Warum auch immer. Also jetzt kann man natürlich darüber philosophieren, warum er direkt in dem Moment gebremst hat. Ich meine, der sah auch nicht, was hinter ihm passierte, also dass ich quasi hinter ihm war und ihn gerade überholen wollte. Aber ja, er sagte ja auch im Nachhinein, ja, es war irgendwie dumm von ihm. Naja, das führt auf jeden Fall dazu, dass
es war wirklich dumm von mir.
Ja, wenn ich das jetzt irgendwie erklären müsste, würde ich sagen, er hatte irgendwie keinen Bock darauf, sich jetzt, weiß Gott wie, überholen zu lassen. Und deswegen hat er die Notbremse gezogen und hat einfach gebremst, was ja natürlich irgendwie selten bescheuert ist, aber okay, manche Leute reagieren halt so, also das kann man ja alles immer nicht so vorhersehen, aber ist natürlich ziemlich ungünstig, wenn man da gerade hinter jemandem ist.
Ja.
Auf jeden Fall hatte das dann die Auswirkung, dass ich wirklich überhaupt nicht mehr bremsen konnte, also ich hatte wirklich nur noch eine Sekunde Zeit, um die Reaktion um die Situation zu analysieren und festzustellen, nee, bremsen brauchst jetzt nicht mehr, bereite dich auf den Fall vor. Naja, und dann bin ich halt irgendwie auf den Rücken gefallen. Also ich habe mir nur ein bisschen Knie abgeschürft und sonst ist nichts passiert. Außer, dass halt Schutzblech ein bisschen verbogen ist. Also das war dieses Alltagsrad. Und den Raum, den habe ich halt aufgespießt. Also ich hatte vorne eine Halterung für den Raum aus Metall, die auch recht teuer war, weil die noch unten eine GoPro-Halterung hatte.
Die von Silka für 149 Dollar?
Nee, aber so 55, nicht von Silka. Wie hieß die andere Marke? Auch so ein US-Hersteller, weiß ich jetzt nicht.
Habt ihr das, Entschuldigung, ja. wenn ich unterbreche, habt ihr das mitbekommen? Also Silka hat so eine einfache aus irgendeinem Drucker, rausgefallene, sie heißt Mensola, the world's smartest computer mount. Ja, das ist eine Halterung für einen Radcomputer, die vom Preis her, ich glaube, die liegt bei 175 Dollar.
Okay, ja, sportlicher Preis.
Ja, fiel mir nur gerade ein, Entschuldigung, wenn ich da unterbrochen habe.
Ja, auf jeden Fall, die Halterung hat sich zerlegt und das war dann quasi nur noch so ein Dorn, der dann nach vorne ragte und ich, zum Glück habe ich da nicht noch den anderen Typ damit aufgespießt. Auf jeden Fall, dieser Dorn, der hat sich dann in den Raum gebohrt. Also jetzt im Nachhinein irgendwie auch schlecht vorstellbar, weil eigentlich hätte ich jetzt erwartet, der Raum, der fliegt irgendwie weg. Hm. Aber nein, das Ding hat sich da reingebohrt. Dadurch ist der Raum jetzt hinten aufgespießt, da so knapp über den Micro-USB-Port und Halt deswegen nicht mehr ganz wasserdicht. Aber funktioniert noch. Also Tasten gehen auch noch alle. Ja, das ist so quasi. Ja, und der Typ, der ist halt auch hingefallen, hat sich so ein, ja, wahrscheinlich ein paar blaue Flecke, aber Rad und so ist auch noch alles heiler. Also ist alles nochmal gut glimpflich abgelaufen.
Aber in Deutschland ruft man auch direkt die Polizei, um das zu klären.
Ja, ich war auch echt ein bisschen in Panik und weil Schuldfrage wäre wahrscheinlich auch interessant geworden, ne? Keine Ahnung, wer da jetzt irgendwie Schuld gehabt hätte, wenn da jetzt wirklich was Schlimmeres passiert wäre. Wahrscheinlich wäre ich schuld gewesen, weil ich ja den halt reingefahren wäre. Keine Ahnung.
Wie ist das denn? Also müsste jetzt mal jemanden kennen, fragen, der sich damit auskennt, ne? Aber wenn ich auf offener Strecke einfach jemand anhält, also klar, warum muss ich immer genug Abstand halten, um möglicherweise bremsen zu können, aber so richtig clever ist das jetzt auch nicht, ne? Wenn ich auf der Autobahn
wahrscheinlich hätte es gehießen, ich hätte damit rechnen müssen und hätte mehr Abstand halten müssen, auch wenn ich überholen wollen würde und bla bla. Aber naja, keine Ahnung. Ist halt zum Glück nichts passiert.
Wobei ich denke, man muss sich ja schon auch umsichtig im Straßenverkehr verhalten und kann jetzt nicht einfach irgendwie eine Vollbremsung hinlegen und quasi das provozieren.
Ja, ja, eben.
Wenn es einen guten Grund gibt, weil irgendwie gerade eine Oma über die Straße läuft oder ein Kind oder eine Katze, okay. Aber
für ein Meerschweinchen zum Beispiel nicht.
Nee.
Meerschweinchen gelten nicht.
Nee, weil die kann man essen hinterher.
Ja. Oma nicht. Nee. Die ist C, stimmt, Entschuldigung.
Ja. Also ganz eindeutig finde ich das in der Schuldfrage nicht, aber ich bin doch kein Jurist, keine Ahnung.
Ja, bin ich aber bei dir, ne? Habe ich nämlich auch gerade. Ich kann auch auf der Autobahn nicht einfach stehen bleiben, ne? Und dann sagen, ja, du hättest ja Abstand halten müssen. Also, wobei natürlich auch der Satz, ich bin kein Jurist, keine Ahnung. Also so, es gibt ja aber auch außerhalb des juristischen Aspekts ja noch den moralischen Aspekt, ne? Und
da ist nicht irgendwie hier so, was ist denn Paragraph 1 der StVO? Ist das nicht irgendwie so was?
Gegenseitige Rücksichtsnahme, genau.
Ja, so, also.
Und einfach stehen bleiben, bloß weil er nicht überholt werden will, das ist ja auch nicht gerade ein
Fall. Ja, gut, das ist meine Mutmaßung, aber es gab wirklich sonst keinen Grund. Also, außer dass er schneller wurde und auf einmal dann bremste, als ich angedüst kam. Naja. Ist alles ein bisschen merkwürdig. Ich habe ihm auf jeden Fall meine Daten gegeben, er sollte sich melden, weil der stand, also wir sind halt beide hingefallen, ne? Und da weißt du auch im ersten Moment nicht sofort, ist wirklich alles okay. Da habe ich ihm halt meine Telefonnummer und Daten gegeben und er könnte sich melden, wenn irgendwas noch ist. Hat er nicht getan, also von daher gehe ich mal davon aus, dass die Sache damit abgehakt ist.
Ja. Ich denke, mehr muss man dann auch nicht machen, ne? Also hätte ich ihm den Tacho abschrauben können.
Genau.
Also kommt dann sein Rad zurück und dann ist der Tacho weg. Dann denkst du aber dann so, oh nein, Garmin 500.
Ja.
Nee. Ja, aber dann haben wir jetzt für Mai, gut, dass wir den Mai-Sturz rum haben, ne? Dass wir dann wissen, okay, wenn es dann, wenn wir nächstes Jahr über deine Erfahrung mit der Überfose und dem Bolt 2 und dem Sturz beim ersten Orbit Ruhrpott, damit wir dann nicht irgendwie zu viel nachholen müssen.
Themen.
Super, dann würde ich sagen.
Aber ja? Herr Zimmer, du weißt, warum du so viel Pech hast mit so Sachen.
Er isst seinen Teller nicht leer.
Ich habe keine Ahnung, was willst du mir damit sagen?
Das hat begonnen, als du deinen Bianchi verkauft hast.
Ja, das könnte sein.
Das hat der Radgott einfach übergenommen.
Das hat er mir nicht verziehen.
Also man kann es ist ja nicht so, dass man Bianchi nicht verkaufen kann. Aber dann muss man sich auch ein neues holen.
Genau. Und
das war der Fehler im System.
Ja, das kann gut sein, dass das der Fehler in der Matrix ist, ne? Und dass sich deswegen diese Unglücke ständig wiederholen, ja.
Aber da möchte ich mich anschließen, beziehungsweise mich die Frage anschließen. Was ist denn dann dem Verkäufer vom Bianchi aus dem Bianchi Store München passiert, der es nicht geschafft hat, mir, der quasi mit wedelnden Scheinen in den Laden gekommen ist, es nicht geschafft hat, mir ein Fahrrad zu verkaufen?
Wenn ich mich recht erinnere, ist er über seine eigene Arroganz gestolpert, oder?
Ja, aber da muss dem ja auch irgendwas Negatives passieren, wenn der es nicht schafft, sein Rad mir zu verkaufen.
München.
Ja.
Ja. Wer weiß, vielleicht ist der Store mittlerweile abgebrannt.
Da kann ich dir, du liegst mit deiner Antwort der Realität näher, als du glaubst.
Okay. Nee, aber ich habe letztes Mal ein Foto von deinem Bianchi gesehen, Markus, und habe mich echt gewundert, wie gut das noch aussieht. Also jetzt bezogen auf, dass das ja schon ein paar Jährchen alt ist, aber auch vor allen Dingen mit der roten Farbe. Ich finde, das sieht noch viel zeitgemäßer aus als jetzt dieses Celest. Also gefällt mir optisch nach wie vor echt gut.
Ich komme mit dem Celeste auch nicht klar, so, auch wenn das so die Bianchi-Farbe ist. Und immer sein wird. Aber ich mag sozusagen dieses Rot, also Italian Red. Mein Rad vorher war ja eine Zusammenarbeit von Ducati und Bianchi, die so eine Sondereditions früher mal aufgelegt haben. Mit so 200 Stück immer. Und da, Ducati ist ja auch rot und die waren quasi so rot lackiert. Und das war mein erstes Bianchi und das habe ich immer noch. Das war kaputt. Das ist das, was bei London Network London damals gestrippt wurde. Also ja, mit so gefixt wurde mit solchen
Kabelbindern.
Genau. Und deswegen habe ich mir auch wieder ein rotes geholt.
Ja, das ist schon schick. Das ist auch schick. Also ich würde natürlich einen Bianchi nicht in Celeste kaufen. Das ist ungefähr eine Todsünde. Also eigentlich müsste da auch euch komplett immer dir der Griffel abfallen. Aber wenigstens ein Bianchi.
Ja. Aber Herr Zimmer, du weißt auch quasi, wie das Problem mit deinen also ich habe dir jetzt mal so einen kleinen Ansatz gegeben.
Ja, genau. Ich weiß gar nicht, was da jetzt gerade aktuell ist. Gibt es da noch ein Ultra als aktuelles
Topmodell? Ja, Ultra 4 oder so.
Ultra X4.
Ah, okay.
Ja. Aber eigentlich müsste der Herr Timmers ja einfach halten und dann würde ja nur das, ich glaube, es hieß damals Bianchi Simplissima.
Ja, das war, glaube ich, noch teurer, aber dafür konntest du die Farbe aussuchen oder irgendwie sowas war das.
Genau.
Ja, aber das wäre dann die richtige Lösung.
Aber ja, mal gucken, ob da plötzlich ein Bedarf entsteht.
Ich habe letztens gesehen, dass Bianchi ein Rennrad mit als E-Version hat.
Ja.
Okay.
Ja, es ist dran. Also nein, ist überhaupt nicht schlimm. Ne? Es gibt ja durchaus berechtigte, oder es gibt Anwendungsfälle dafür. Ich finde immer noch auch, das eine ist das Sportgerät, das andere ist ein Fortbewegungsmittel und ob man das an der Stelle Rennrad miteinander kombinieren muss, weiß ich nicht. Aber andererseits möchte ich auch niemanden ausschließen, weißt du, wenn du mit 80, also ich habe einmal im Urlaub jemanden gesehen, da fuhr jemand auf einem, ich glaube, es war ein Colnago, aber ich bin es nicht sicher, also auch auf jemanden, so einem klassischen italienischen Rennrad mit Antrieb. Wenn du deswegen mit 80 dann vielleicht immer noch deine 60 Kilometer fahren kannst,
ja, genau. Ne, dafür also, ist das gut.
Ich frage mich, ob da nicht die 40 Kilometer gereicht hätten ohne E-Antrieb. Aber das muss ja jeder dann irgendwie für sich selber
entscheiden. Ja, oder es gibt einen ganz anderen Anwendungsfall, auf den ich selber auch nie gekommen bin. Aber schon erwähnte Kumpel, der war quasi mit seiner Tochter und einem Bekannten letzten Sommer im Urlaub in Österreich und die haben sich dann auch E-Bikes ausgeliehen. Und er sagte, dadurch konnten wir zusammen Mountainbiken gehen. Mhm. Also, weil quasi jeder hat dann mehr, also die Schwächsten haben quasi meiste Zuscheidung gemacht und dadurch konnten die zusammen da eine Tour machen.
Mhm. Ja, das ist so ein anderer Anwendungsfall, ja.
Genau, und das dachte ich mir so, ja, das ist wirklich clever. Ja, ja. Und da kann ich mir auch quasi so ein Rennrad, also so ein E-Rennrad vorstellen, wenn man sagt, okay, er fährt jetzt irgendwie mit seiner Partnerin, will das vielleicht gemeinsam erleben, gemeinsam Rennradurlaub irgendwie in den Alpen machen oder irgendwo in den Bergen und sagt, komm, da können wir gemeinsam das erleben und teilen und nicht der eine irgendwie fährt vorne weg oder wartet oder was weiß ich, sondern man macht das wirklich dann zusammen, dann ist das auch
Als unterstützende Maßnahme um eine gemeinsame Aktivität. Ja, das sehe ich auch so. Mhm. Also entweder diese Unterstützung, entweder weil man was gemeinsam machen möchte, so wie sonst, keine Ahnung, sonst fällt mir jetzt kein anderes Beispiel ein, aus einem anderen Sport, wo man das so machen könnte. Aber es gibt ja auch aber der eine schießt mit dem Luftgewehr, der andere mit der Kanone zum Beispiel, wenn es jetzt um Schießsport gehen würde. Dass man vielleicht auch, aber ich finde, immer noch bei einem Sportgerät, ja, okay, aber ich tue mich schwer damit, jemanden alleine auf einem Rennrad damit unterwegs zu sehen. Also da fehlt mir, vielleicht werde ich das auch anders bewerten, wenn ich selber in der Situation bin, dass ich nur noch dann weitere Strecken damit fahren kann. Aber im Moment kann ich mir das noch nicht so richtig vorstellen. Weil ich glaube, dann würde ich eher sagen, okay, wenn ich jetzt nur noch 2 Stunden fahren kann, wenn ich fahren gehe, dann fahre ich halt in den 2 Stunden dann vielleicht nur noch 30 Kilometer und nicht 40 oder 50. Aber das muss ja jeder für sich entscheiden. Und ich würde da auch niemanden irgendwie für, keine Ahnung, verurteilen eh nicht, aber so das negativ konnotiert sehen. Das Specialist-Zimmer gibt es übrigens auch mit Diskantrieb, ne? Also wenn du dich da noch umschauen willst, okay. Habe ich gerade mal geguckt.
Ja.
Aber ja. Ich weiß es nicht. Also Bianchi sind schon schön, aber ich weiß auch nicht, ob das noch so im Moment zumindest so letzter Stand der Technik ist. Aber vielleicht braucht man den
ja. Na, schön sind die ja nur
in Celeste.
Mit Campagnolo.
Und in Celeste.
Nee, also Farbe kann man gern diskutieren, aber wer da irgendeine Shimano-Kurbel dran baut, der
naja, würde ich glücklich werden. Bin ich grundsätzlich bei dir. Andererseits, wenn ich mir das anschaue, wenn du dir jetzt im Bereich Racing zum Beispiel anschaust, da wird das Specialissima angeboten mit Super Rekord, EPS, Dura-Ace, DI2, Ultegra DI2, Ultegra nicht DI2 und der Red Tape AXS. Also es ist mittlerweile nur noch eine Variante mit Campagnolo, dagegen 1, 2, 3 Shimano und eine SRAM-Variante.
Ja klar, die müssen das anbieten. Ich meine, die Kunden werden danach fragen, ne?
Schlimm ist es, wenn du es dann anbieten musst, ne? Irgendwie. Also wenn man nicht in der Position ist, dass man selber entscheiden kann. Wenn ich mir das Infinito angucke, einmal Force, einmal Ultegra, einmal Ultegra, einmal 105, einmal Ultegra. Da wird gar keine Campagnolo angeboten. Also als Komplettrad, ne? Du kannst natürlich einen Rahmen kaufen und dann was draus machen. Ja, finde ich auch keine schöne Entwicklung. Also muss ich sagen, aber der Markt scheint das so nachzufragen. CC, machen wir was draus. Also, ich schlage vor, dass wir heute um diese Uhrzeit, wir haben nämlich ziemlich genau irgendwie spät, den Deckel drauf mache. Möchte mich bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanken für die Unterstützung. Ich hoffe, dass ganz viele sich melden und sagen, schön, dass der Markus wieder da ist und dass manche sich auch melden und sagen, wer war der Typ denn? Das fände ich fast noch lustiger. Und wie, was ich eben gesagt habe, geht immer noch. Wenn du dich wohl dabei gefühlt hast, fühl dich immer eingeladen, dabei zu sein. Ab sofort wirst du über jeden Termin informiert und kannst dich dann selber entscheiden. Ich glaube, das ist eine gute Herangehensweise.
Ja, schön war's.
Das ist doch schön. Herr Timmer, Ihnen viel Glück am Samstag. Ich finde, wir sollten das mit dem Herrn Timmer und Herrn Hoff beibehalten, egal ob der Markus dabei ist. Vielleicht führt das zu weniger Verwirrung bei den Leuten.
Das hat so ein bisschen was von Herr Mama und Frau Papa, umgekehrt.
Nee, ich musste eher an die zwei aus der Badewanne von Loriot denken.
Ja. Okay.
Der Namen ich mir nicht merken kann. Also Herr Zimmer, am Samstag alles Gute, viel Glück, viel Erfolg. Und aus eigennützigen Gründen sage ich, ich hoffe, dass nicht alles ganz hundertprozentig einwandfrei klappen wird.
Ja, wir werden sehen.
Ja, allen Hörerinnen und Hörern Unterstützung, vielen herzlichen Dank dafür. Mache ich beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen ausführlicher nochmal, wo, wer, wie, was. Jetzt sage ich einfach nur, danke, gehabt euch wohl, bleibt gesund und passt auf euch auf und auf eure Lieben. Tschüss.
Ciao. Tschüss.